Hallo und herzlich willkommen bei Hooked on Topic Folge 63. Robin sitzt neben mir und wir möchten einmal mit euch über Final Fantasy 14 reden. Kennen Sie schon das Buch Final Fantasy 14?
Oh ne, ich habe bisher nirgendwo noch
die Heilige Schrift.
Bisher weiß ich halt, dass Trolle Beste und Fliegen nur für Götter, aber die anderen Regeln, die aus Final Fantasy 14 kommen, die kenne ich noch nicht.
Ja, da ist jetzt dieser Podcast genau das
kann
Richtige
ich,
für dich.
Wann kann ich fliegen? Wie gut muss ich sein, um zu fliegen in Final Fantasy 14?
Dauert.
Verdammt. Aber ich könnte es, wenn ich gut genug bin.
Ich glaube, man kann fliegen in Final Fantasy
14. Fliegen in Final Fantasy 40? Das geht gar nicht.
In irgendeinem Add-on kann man das, soweit ich weiß. Aber daran merkt ihr schon unseren aktuellen Wissensstand, denn sowohl Robin als auch ich haben Final Fantasy 14 A Realm Reborn durchgespielt und die, also inklusive der Patches, die danach kamen, aber noch nicht Heavensward. Du hast Heavensward, das erste Add-on, schon angespielt.
Ich glaube, mittlerweile bin ich so bei der Hälfte.
Ach so, das ist schon richtig weit. Ja. Krass. Ja, ich habe noch nicht mal angefangen. Also ich bin wirklich genau da, wo die Patches aufgehört haben, wo der Schriftzug kommt, sie blicken himmelswärts und es käme jetzt der Content vom Add-on und da habe ich dann gesagt, jetzt brauche ich erstmal eine Pause, weil das waren 70 Stunden innerhalb von 4 Wochen oder so, die ich da reingesteckt habe.
Ist auch krass, weil ich habe dafür, glaube ich, 6, 7, 8 Monate gebraucht, wenn ich ein Jahr, also ich habe das über eine lange, lange Zeit gemacht, weil ich schon immer so nach 10 Stunden dachte, ja, jetzt muss ich erstmal nach Bali fliegen für 2 Wochen.
Ich brauche erstmal Urlaub von Final Fantasy 14. Ja, also das Ding ist, ich möchte mal sehr gerne ein bisschen ausführlicher über den Eindruck von Final Fantasy 14 bisher reden und ich finde, dass ein Podcast sich dafür ganz gut eignet und ja auch gleich doppelt, weil ihr könnt das quasi hören, während ihr Final Fantasy 14 spielt,
geil,
eventuell, oder irgendwas anderes.
Nee, wenn ihr World of Warcraft spielt, dann werdet ihr gebannt. Das bekommt
ihr illegal, einfach ein Game Master. Entschuldigung.
Sie spielen gerade, sie hören gerade, wir haben mit unserer Keyword-Search bei ihrem Alexa gerade Final Fantasy 14 gehört.
Ja, also ich habe ja schon 2010 erste Berührung gehabt mit Final Fantasy 14 in seiner Ursprungsform, in der 1.0er
rausgekommen.
Variante. Ja.
Crazy.
Da habe ich, ich glaube, es war nur die Beta gespielt. Obwohl ich hatte auch irgendwie eine Release-Version. Auf jeden Fall habe ich es nicht viel gespielt. Mhm. Aber ich habe es gespielt in seiner Ursprungsvariante. Und da gab es ja auch schon Nimsa Luminsa und es gab schon Yshtola und ein paar der Charaktere, die man halt auch heute noch kennt.
Nimsa Luminsa ist so ein Name,
wo
ich jedes Mal denke, das ist immer noch, gleich kommt der Witz.
Und das startete ja, glaube ich, mit so einer Szene, in der Leviathan auftaucht, diese große Seeschlange. Und das war kein gutes Spiel. Also das lässt sich auch schwer schönreden, weil ja, es hatte technisch ganz schicke Grafik und gute Musik, aber meine Güte, dieses Copy-Pasting war wirklich unter aller Sau und es war alles extrem langsam. Es hatte ja sogar so Caps, dass du nur am gleichen Tag nur bestimmte Erfahrungspunkte sammeln konntest, wenn ich mich richtig erinnere. Also, dass dein Progress auch noch, selbst wenn du Hardcore spielen würdest, was ja nur Grinding wäre in dem Spiel, hättest du das nicht mal so richtig gekonnt. Und das war faszinierend. Es ist ein faszinierendes Zugunglück gewesen, dieses Spiel, das ja dann noch eine ganze Weile gepatcht wurde und aufrechterhalten wurde, bis halt gesagt wurde, wir machen Realm Reborn. Und dann wurden irgendwann die Server geschlossen mit einem großen Event. Und das habe ich mir tatsächlich mal auf YouTube angeschaut, nachdem ich schon ein paar Dutzend Stunden drin war in Final Fantasy 14. Da stand dann jemand zusammen mit ganz vielen anderen Spielern und sie haben in den Himmel geschaut, wo Dalamud heißt er, glaube ich, der Mond nach unten zu drohen stürzte.
Ist das nicht Bahamut in dieser
Also es
Welt?
Ist, Bahamut ist da drin.
Ach so, okay.
Dann ist ja einfach diese Cutscene getriggert. Und die Cutscene ist super gut. Das ist eine wirklich tolle Cutscene. Und als ich schon ein bisschen drin war und schon ein bisschen wusste, was so in dieser Welt passierte, hatte das tatsächlich einen emotionalen Effekt, dass ich so wirklich dachte, oh krass, das muss ja heftig gewesen sein. Wenn du damals schon investiert bist und dann geht deine Welt unter in dieser Cutscene und wirst danach aufs Hauptmenü geschmissen mit Server sind jetzt offline.
Ja, das ist halt so was Cooles, weil das so einzigartig in der ganzen Industrie einfach weltweit ist, weil wenn ein Spiel dieser Art geschlossen wird, zugemacht wird, dann hängt das damit zusammen in der Regel, dass da kein Geld mehr drin ist und das möglichst schnell alles irgendwie abgewickelt werden soll. Das heißt, die Abschlussevents sind dann halt, dass irgendwie Feuerwerke gehen oder der Himmel wird rot und dann wird die Server abgeschaltet oder so. Aber dass das auf diese Art und Weise inszeniert werden kann, mit einem solchen unglaublichen so Mund klappt auf, du bist mega beeindruckt von der Qualität von diesem CG-Sequenz auf diesem Niveau, das gibt's halt, gab's noch nie so in dieser Art und wird es auch wahrscheinlich erstmal nicht mehr geben, weil es halt nur aus dieser extrem speziellen, einzigartigen Situation herausgewachsen ist.
Und es ist ja eigentlich blöd, dass das Spiel erst so scheiße war.
Klar.
Und dann ist überhaupt diese Maßnahme bedurfte, damit hier was Richtiges draus gemacht werden konnte. Und diese Leistung ist super beeindruckend. An der Stelle nochmal die Empfehlung für die NoClip-Dokumentation über Final Fantasy XIV. Da erfährt man sehr viel hinter den Kulissen, wo auch der Director sehr viel zu Wort kommt und darüber erzählt. Und das ist sehr, sehr faszinierend.
Ein bisschen schade, es kommen halt kaum Leute aus dem alten 14 oder Wort, weil ja, die haben nicht mehr so prominente Rollen teilweise mehr bekommen. Das ist auch halt auch schon krass. Da sind sie auch, da sind sie dann strikt.
Ich wollte gerade auf irgendwas hinaus, genau. Ich finde diese Art von Übergang, vorheriges Spiel zu diesem neuen Spiel, ist eigentlich die perfekte Art und Weise, um einen Sequel von einem MMO zu inszenieren. Weil sowas passiert ja eigentlich nicht. Es gibt sowas wie EverQuest 2 zu EverQuest 1, aber beides läuft parallel und relativ unabhängig voneinander. Wenn jetzt mal ein World of Warcraft 2 kommen sollen würde, was nicht passiert, aber nur mal rein hypothetisch. Wie cool wäre das, wenn es mit so einem Weltends-Event, Cataclysm hoch 10 oder so passieren würde und es wäre storytechnisch eingebunden und du stehst dann da mit allen anderen Leuten und siehst, was dort mit deiner Welt passiert und danach wirst du vom Server geschmissen. Das ist ja auch sehr meta alles und es gibt aber dieser Welt so eine Art von greifbarer Historie, wo du zwar nicht im Spiel selbst, aber im Internet wie durch Geschichtsbücher blättern kannst und gucken kannst, okay, was war es denn vorher?
Ja, das ist auch so ein super interessanter Aspekt bei Final Fantasy XIV, weil es haben halt wirklich nicht viele Leute gespielt. Und die sich dann halt da durchzulesen, was dann da passiert ist, ist halt wirklich so, als ob du, wie du sagst, durch so Geschichtsbücher blätterst, weil das fast alle auch nur aus dritter Hand wissen. Also bei den Mengen an Spielern, die Final Fantasy XIV mittlerweile hat, das wächst ja mit jedem Add-on von dem, was wir mitbekommen zumindest, wird ja nur ein Bruchteil davon aktiv bei Final Fantasy XIV mitgemacht haben. Und vor allen Dingen war ja das Storytelling, ich mach gleich das Fenster zu, falls ihr Hunde draußen bellen hört, vor allen Dingen war das Storytelling da ja auch wesentlich zurückgefahrener. Es hat sich ja auch noch nicht so erzählt, wie das dann Realm Reborn gemacht hat, weshalb die Geschichte sowieso schon viel ungefährer war nur.
Und ich weiß jetzt aber nicht, wie sie es mit Patches dann noch geupgradet haben. Es gibt ja ein paar Leute, die mochten das dann so halbwegs, weil da wurde also ja auch schon immer auch ein bisschen was gepatcht, aber
ich höre immer von Leuten, die es auch aktiv gespielt haben, selbst die sagen selten, dass es wirklich, dass es irgendwie wirklich gut war, sondern es ist immer so ein,
also der ist dann trotzdem gespielt.
Der Hund hatte keine Beine und hat sich über den Boden gezogen, aber ich habe ihn halt geliebt, weißt du?
Ja, ich glaube, das ist sehr Final Fantasy XIV 1.0. Und dann kam ja der Wandel. Dann kam A Realm Reborn, der Launch der neuen Version. Und das habe ich ja auch in der Beta gespielt.
War das der Giga-Artikel, den du geschrieben hast?
Das war unter anderem auch der Giga-Artikel.
Den habe ich gerade gesucht, um herauszufinden, wann das war. Aber ich habe ihn nicht mehr gefunden.
2014 war das. Okay, und das mochte ich ja überhaupt nicht. Also ursprünglich mochte ich es wirklich gar nicht.
Die Leute waren nicht sehr glücklich
damit. Nee, die waren nicht sehr glücklich damit. Und diese Meinung vom Anfang von Final Fantasy XIV auch der neuen Version hat sich auch nicht groß geändert. Mhm. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr mittelmäßige Spieleinführung. Dir eine Cutscene zu präsentieren, in der kein Voice-Acting vorhanden ist, wo du nur steife Puppen siehst, die ihre Lippen bewegen, aber es kommt kein Ton raus, sondern du hast nur Textboxen, was super weird ist. In 2D-Pixel-Spielen funktioniert das, finde ich. In Final Fantasy XIV finde ich es auch immer noch komisch. Ich habe mich nur dran gewöhnt nach über 70 Stunden Spielzeit. Also 90 Stunden zeigt mir Steam insgesamt gerade an. Und es dauert ja eine ganze Weile, bis mal so halbwegs regelmäßig Sprachausgabe hinzukommt in die Cutscenes. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass die ersten Aufgaben, die du bekommst, sind nur Rumgelatsche in der Hauptstadt von A nach B, was ich als super langweilig empfand und auch aus heutiger Sicht, wenn ich einen neuen Charakter anfangen würde, noch sehr lahm finde. Und es dauert wirklich, wirklich lange, bis es mal interessant wird, sowohl von der Story als auch vom Spielerischen. Wobei ich sagen würde, vom Spielerischen ist es in dem bisherigen Realm Reborn vor allem in Dungeons interessant geworden, weil es da auch gerne mal ein bisschen anspruchsvoller wird. Und selbst wenn du über Duty Finder, heißt es ja hier, random mit Leuten zusammenkommst, die sind nicht so krass runtergefahren, habe ich das Gefühl, manche dieser Boss-Begegnungen, die du dann machst, wo du wirklich die Taktiken halbwegs wissen solltest, um nicht zu sterben die ganze Zeit.
Also die Taktiken kenne ich eigentlich nie, aber es ist halt immer sehr knapp dadurch. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich die Taktiken lernen muss, sondern vielleicht schon die Taktiken lernen, aber in Dungeon hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass sie das gut machen, dass man das intuitiv sich erschließen kann, noch während des Kampfes. Dass das meistens in den normalen Dungeons genau Dinge sind, die du dir erschließt oder die offensichtlich sind, sodass ich halt nicht noch googeln muss. Weil ich glaube, ich habe nie gegoogelt bei dem Dungeon und ich habe ja getankt. Es könnte daran liegen, dass ich als Tank meistens einfach nur halt zu allen spawnenden Gegnern gehe und dem Hauptboss und die einfach versucht zu tanken.
Und aus den orangenen Flächen raus.
Genau, und das hat mich meistens ganz gut durchgetragen.
Okay, interessant. Ja, ich habe beim gerade gegen Ende mir dann schon mal durchgelesen, okay, was machen denn diese Bosse? Mhm. Und bei manchen dann festgestellt, oh, war überhaupt nicht nötig, ist super einfach gewesen. Und bei anderen, ah, gut, dass ich es schon wusste, weil es dann manchmal so Sachen gibt, hier musst du dich an eine Kanone stellen und dann darauf schießen.
Ah ja, hier, stimmt.
Und so Kram. Und das dachte ich so, das hätte ich mir jetzt nicht selbst erschlossen.
Ja, die Sache ist halt natürlich aber auch, dass das Spiel halt so lange draußen ist, dass meistens auch eine Person AFK sein kann und der Rest kommt so einigermaßen durch.
Ja.
Zumindest meiner Erfahrung nach war ich dann meistens der sich nicht auskannte.
Der AFK war.
Nee, der Tank. aber ich war halt der sich nicht auskannte und habe das dann am Anfang halt geschrieben. Und dann
ich habe das auch immer geschrieben, first time here.
Wie waren denn die Reaktionen, die da bei dir kamen?
Meistens gar keine.
Ah, okay.
Ab und zu Leute, die dann gesagt haben, ah, okay, alles klar, oder ich auch.
Okay.
Und dann auch jetzt nicht meistens, aber oft Leute, die dann vor den Bossen gesagt haben, hier darauf achten, darauf achten.
Okay,
also so ein Mix. Aber es war wirklich nie.
Ja. Ja, genau, das hatte ich ja auch. Ich glaube, ich habe viel falsch gemacht. Das muss ja so sein, wenn man das erste Mal macht. Und gerade als Tank kann das, glaube ich, sehr frustrierend sein für die anderen, wenn der eine Tank, es gibt ja nur einen in den Dungeons, nicht weiß, was er tut. Aber selbst wenn ich dann aktiv Sachen falsch gemacht habe, wo dann Leute gestorben sind oder fast dabei waren zu sterben, dann wurde mir halt wirklich im Chat freundlich geschrieben, so, ey, Digga, hier, du musst das und das machen. Und meistens habe ich dann am Ende noch so eine Commendation bekommen, weil du am Ende einem der Spieler halt sagen kannst, der hat gut gearbeitet. Die Leute haben mir teilweise noch andere Mechaniken, weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich habe mal irgendeine Mechanik grundsätzlich falsch verstanden in diesem Spiel. Und die haben mir das wirklich so 5 Minuten lang erklärt, nachdem der Boss schon kaputt war. Haben mich zu ihrem Teamspeak eingeladen, wo ich dann kein Interesse dran hatte. Aber das ist so eine Online-Erfahrung, die ich so nicht mehr mache. Die ich noch so von ganz früher kenne, als ich noch so Counter-Strike oder so gespielt habe, dass ich einfach Leute kennengelernt habe über mein Online. Jetzt nicht, weil die Counter-Community so freundlich war, aber irgendwie da noch so ein bisschen halt Hallo zu Leuten gesagt oder halt World of Warcraft natürlich, als das gerade draußen war. Aber das habe ich nicht mehr, weil ich auch selbst kein großes Interesse dran habe und weil du auch davon ausgehst, dass jeder so drauf ist.
Ja.
Und bei Final Fantasy 14, deswegen habe ich auch immer wieder auf Twitter schreiben müssen, ist mir immer und immer und immer wieder aufgefallen, wie wahnsinnig entgegenkommend diese Community war.
In den meisten Fällen würde ich dem auch zustimmen. Ich hatte nur einmal das Ding in diesem Bosskampf gegen nicht La Habrea, sondern einer der anderen, aber die klingen alle sehr ähnlich, wo wir gewiped sind. Ich glaube, zweimal, wo das dann nicht beleidigend wurde, aber wo man schon gemerkt hat, dass einer aus der Gruppe war ein bisschen genervt davon.
Ja, ja.
Weil es war dann auch so dieses, oh, das passiert ja jedes Mal.
Ja.
Okay. Weil, ne, also ich war unter anderem mitschuld daran, weil ich auch nicht sofort verstanden habe, okay, da kommen jetzt Meteoriten und man muss sich reinstellen in die Meteoriten, um den Schaden abzufangen und so Kram.
Ja, also ich.
Oder Limit Breaks an der falschen Stelle gezündet oder so, ja.
Oh ja, das wurde mir auch immer gesagt, dass ich das einfach nicht machen soll. Ich soll einfach von dem Limit Break wegbleiben, weil, um es zu erklären, Limit Break ist halt die Leiste, die füllt sich oben und die gilt für die gesamte Gruppe.
Ja.
Und einer.
Das hat bei mir auch gedauert, bis ich
genau,
das gerafft habe.
Also,
ich dachte, so ist doch meine Ressource.
Genau, natürlich. Und je nachdem, welche Rolle den Limit Break benutzt, ob es Heiler, Damage Dealer oder Tank ist, hat das einen anderen Effekt. Und deswegen sollte man es meistens den Leuten überlassen, die sich damit gut auskennen. Dass die es übernehmen. Aber genau, du denkst halt, ja, Limit Break benutze ich natürlich.
Genau, das Ding ist, bei mir hat sich halt nie so richtig einer beschwert, weil ich war halt Damage Dealer. Und wenn ich dann bei Bossen Limit Break benutzt habe, ging halt ein ordentlicher Teil der Lebensleiste runter.
Okay.
Und das war dann meistens okay.
Ja, ja.
Aber irgendwann habe ich auch realisiert, sollte ich ein bisschen vorsichtig mit sein. Gut, jetzt haben wir schon sehr viel über die Bosse geredet. Ich wollte eigentlich noch beim Anfang des Spiels bleiben, weil so nach und nach dann halt klar wird, was so die Struktur dieses Spiels ist und eine gewisse Formel pendelt sich ja ein. Ne? Du hast am Anfang diesen Setup mit den Kristallen, die du sammelst und den Kampf gegen die Primals, die die Welt bedrohen, also verschiedene Teile der Welt bedrohen, und im Hintergrund schwelt die ganze Zeit das Galian Empire, das ebenfalls so sein Stück vom Kuchen abhaben will von dieser neuen Welt, und das ja auch Schuld daran war von, also mit Dalamut, das war auch deren.
Genau, die haben das Plan. Quasi als nukleare Waffe benutzt am Ende, so als ja. Endschlag, um einfach zu sagen, ja, dann fickt euch doch alle selbst.
Und das hat nicht so richtig funktioniert, weil der Louis Soir, der alte Weise, das aufgehalten hat, dabei noch die Heldentruppe geschützt hat, so wie ich das mitbekommen habe. Und dessen zerbrochener Stab hängt ja auch in den Waking Sands.
War das der Opa von dem, der mit dir die ganze Zeit dann rumrennt?
Ich hab die Namen genau, es ist der, also auf jeden Fall sind sie verwandt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Art und Weise, von Alfino.
Alfino, genau.
Genau. Und du hast dann halt so dieses Ding, die erste Bedrohung ist Ifrit, die kommt relativ fix, wo du dann gegen Ifrit kämpfst, das ist dann auch so ein Dungeon, also Dungeon nicht, es gibt Dungeons einmal, sind klassische, klassische Dungeons, und dann gibt es Trials und das ist wirklich nur ein Bosskampf, was ich super finde.
Endgut.
Das finde ich super toll, dass es so Multiplayer-Dinger gibt, so hier, du suchst dir Multiplayer-Gruppe und dann machst du nur diesen einen Boss, ohne den Dungeon davor, weil ich finde auch die Dungeons, zumindest die Standard-Dungeons, die es in Realm Reborn gibt, sind alle sehr Dungeons, egal.
Ja. Ich muss sagen, das ist halt die Erfahrung, die ich immer bei Dungeons habe. Egal, welches Spiel ich spiele, ich denke mir immer so, ja, das ist ein Dungeon.
Sind die ersten in World of Warcraft auch. Die wurden auch, finde ich, erst mit späteren Add-ons mal ein bisschen interessanter. Ja. Gibt den einen in Legion, wo du auf dem Schiff bist.
Nicht über World of Warcraft.
Der ist super cool.
Ich
weiß, aber nur als Beispiel. Was ich finde, ist ein
cooler Dungeon. Wir fallen in ein Loch sehr schnell.
Und Ifrit ist dann der Erste und du kriegst einen Kristall dafür, wenn du den dann platt gemacht hast, und dann geht's so von einem zum anderen und es ist immer eine halbwegs in sich geschlossene Geschichte. Da gibt's dann einmal Ramu, den man ja dann nicht direkt bekämpft, später dann aber doch, aber zumindest in diesem ersten Teil nicht direkt bekämpft, wo es um so ein Volk aus Pflanzenfeen geht und deren Geschichte in der Welt. Und später gibt's dann noch Leviathan und ein paar andere, und die gehst du so nach und nach ab, bis du halt alle Kristalle hast und du ja auch so, ne, sehr schnell merkst, du bist irgendwie ein Auserwählter von Heidelin, dem Mutterkristall der Welt oder so. Also Heidelin heißt ja auch die Welt.
Bisschen wie, es gibt was nennt sich Azeroth. Es ist gleichzeitig eine Welt und ein Gott. Just saying.
Aber bei Final Fantasy ist es ja voll der Klassiker. Also diese Kristallnummer ist ja wirklich seit Final Fantasy 1
so ein Ding. Ich möchte nicht implizieren, dass Final Fantasy 14 diese sehr natürliche Idee bei World of Warcraft geklaut hat. Bitte entschuldigt mich.
Obwohl man dazu sagen muss, die haben natürlich auf World of Warcraft geschaut.
Selbstverständlich.
Ursprünglich nämlich nicht, was der Fehler war, nämlich an allen Konventionen vorbeizuentwickeln. Yep. Und bei Final Fantasy XIV Realm Reborn sehr bewusst sich mal angeschaut, okay, was macht denn die Konkurrenz?
War das nicht so, dass das, weil bei NoClip erzählt wurde, dass sie aktiv nicht World of Warcraft gespielt haben, weil das quasi die Konkurrenz war und sie davon abgeraten haben? Ich habe das in Erinnerung, so dass sie halt sagt, wir machen was Besseres, wir sind Square Enix, wir richten uns nicht nach dem, den Leuten, habe ich so in Erinnerung.
Omi. Ja. Naja, ich meine, Final Fantasy XI war ja ein erfolgreiches MMO und wahrscheinlich dachten sie, es reicht, darauf aufzubauen, aber hat nicht so ganz gereicht. Nope. Dann hast du einmal das. Also du hast so eine Formel, die sich etabliert. Das heißt, wenn dann die Leute ankamen, die Charaktere, wenn Alfino ankam oder Minfilia von den Waking Sands ankam, von den Science of the Seven Dawn, für die du da aktiv bist, und sagt, hier in diesem Gebiet wurde rausgefunden, dass Leviathan versucht wird, wiederzubeleben. Das müssen wir aufhalten. Und ich weiß halt schon, dass wir es nicht aufhalten. Mhm. Weil ich weiß ja, dass dieser Boss kommen muss. Ja, ja. Außer bei Ramu kam jedes Mal der Boss am Ende und ich will ihn ja auch irgendwie, ne? Klar. Ich will ja sehen, wie dieses Viech aussieht.
Die Musik hören und die Spezialeffekte
sehen. Und bei Ramu haben sie ja dann bei den Patches gesagt, ja, hier kommt er jetzt.
Ja, ja.
Oder wie heißt die? Garou heißt, glaube ich, diese Windharpie oder sowas. Mhm. Die teilweise, also die sind wirklich super cool inszeniert. Die Bosse, das sind die Highlights innerhalb des normalen Spielablaufs für mich gewesen. Einmal, weil einfach die Bosse super cool aussehen, weil sie ein bisschen in Szene gesetzt werden und weil die Musik dabei immer super geil ist. Es ist vor allem immer zweistufig, soweit ich das mitbekommen habe, dass der Boss fängt an und die Kampfmusik geht los. Und so wie der Boss in die zweite Phase geht, kommen Lyrics dazu oder nochmal extra Geschrammel und so. Und das ist so Hype, Das macht richtig Spaß. Bei Titan musste ich richtig lachen, weil da die Lyrics so
eigenartig waren. Ja, ich erinnere mich. Ja, ja, das war.
Das hat mich sehr an Jacked erinnert aus Final Fantasy X. J-Rock oder wie auch immer.
Ja, es hat ein bisschen was von Shadow the Hedgehog immer, aber irgendwie ist es so sympathisch. Yeah. Man kann
ja
nicht böse sein.
Ja, genau, es ist sympathisch. Oder bei den Patches gibt es ja auch einmal den King Moogle und da läuft einfach Nightmare Before Christmas im Hintergrund als Musik. Das ist
ziemlich, ja.
Aber das fand ich dann auch schön, das hat halt dieses Augenzwinkern. Das Ding ist, alles dazwischen, diese Questarbeit dazwischen, habe ich als sehr durchwachsen empfunden. Spielerisch ist es alles sehr stumpf, weil du kämpfst gar nicht mal so wahnsinnig viel, du redest sehr viel und du latscht unheimlich viel und du teleportierst dich viel von A nach B.
Das ist ein Riesenunterschied zu World of Warcraft.
Genau, das Spiel ist so darauf ausgelegt, diese Teleportfunktion zu benutzen, weil die Welt keine nahtlose ist.
Ja.
Es sind voneinander getrennte Gebiete und bis zum Schluss habe ich keine Ahnung, wie die Welt zusammenhängt.
Ja, das ist auch womöglich mein größter Kritikpunkt im ganzen Spiel.
Das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte.
Ich habe auch keine Ahnung ich habe kein Gefühl für diese Spielwelt. Ich merke mir deswegen auch die Gebietsnamen nicht so wirklich. Ich renne da halt so durch und richte mich nach den Spielpunkten. So, hier ist der Teleporter, teleportiere ich mich dahin, dann renne ich dahin. Genau. Aber zu keinem Zeitpunkt habe ich irgendwie verstanden, was wo im Verhältnis zu welchem Ort liegt. Einfach weil ich könnte mir das natürlich selbst aktiv beibringen, wenn ich es quasi versuche zu lernen, aber im Idealfall lernst du das ja einfach durch deine Spielerfahrung. Ja. Und das passiert hier einfach gar nicht. Ich vermute mal, dass das mehr passiert, wenn du halt auch mit dem Rest des Spiels mehr interagierst. Das haben wir zwei ja kaum gemacht. Wir haben uns ja an der Hauptquest entlang gehangelt, weil, Tom hat gesagt, 70 bis 90 fucking Stunden, nur bis man zum ersten Addon kommt. Ich vermute mal, wenn man mehr mit der Sidequest macht, dass man dann allein durch die Erkundung ein bisschen mehr ein Gefühl bekommt, aber die Zusammenhänge gibt es dann ja trotzdem nicht.
Nee, also genau, du kriegst ein größeres Gefühl für die Gebiete, in denen du bist, sicherlich, wenn du einfach mehr Zeit da drin verbringst, obwohl du ja auch schon so sehr viel Zeit da drin verbringst, das Schneegebiet zum Beispiel, das muss ich nicht mehr sehen, meine Güte, hat man da viel Zeit drin verbracht. Und die Story fand ich da auch einfach nicht so spannend mit dieser komischen Familie. Ich habe mal wirklich versucht, mich an den Rand einer Map zu stellen. Und da war eine Klippe und ein Meer. Und habe dann auf die große Weltkarte geschaut, wo ich gerade bin, und gesehen, okay, hier müsste eine Bucht sein. Und wenn ich jetzt da nach Osten schaue, müsste da ein Gebirge sein. Weil laut der großen Map ist das da. Und da war nichts. Da war einfach weite Leere in der Distanz. Ich dachte, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also selbst wenn man versucht, dann sich zu erklären, wie das zusammenhängt, das geht einfach nicht, weil es nicht so gebaut wurde. Ja. Und das ist ein bisschen schade. Die Gebiete an und für sich gefallen mir größtenteils. In A Realm Reborn ist es sehr viel Standard-Fantasy. Wüsten, Schneegebiete, Wälder, die sehen sehr hübsch aus. Also habe ich jetzt gar nichts dagegen. Ich mag ja auch Standard-Fantasy. Aber da war jetzt zumindest noch nichts, was mich groß überwältigt hat. Ab und zu wurde es mal ein bisschen interessanter, wenn dann so in Maordain, keine Ahnung, ich krieg den Namen nicht mehr zusammen, diesem letzten Gebiet um Revenant's Toll herum, da sind ja so Kristallformationen, die die Landschaft bestimmen. Und du hast auch in der Distanz diesen aufgespießten Drachen, der dann auch noch mal so ein halber Dungeon wird. Das war ganz cool zum Beispiel.
Ich würde noch mal bei den Primals kurz erwähnen wollen, bei dem Story-Kontext, den ich da noch mal, wo man so das erste Mal so ein bisschen merkt, wo Final Fantasy XIV da noch hingehen will. Weil vor allen Dingen in den Patches wird es halt wesentlich komplexer noch. Und davon merkt man am Anfang noch nicht so viel. Am Anfang ist es halt, wie du sagst, relativ Standard-Fantasy. Hier sind große Wesen, große Götterwesen. Du musst sie besiegen. Ende. Und in relativ voneinander unabhängigen Stories. Was ich daran aber mochte, war, wenn man der Vergleich mit World of Warcraft kommt immer wieder auf. Ich hoffe, das ist okay. Wenn man so diese Quests oder diese Storylines in World of Warcraft hätte, oder hat man auch ständig, weil in den Addons hat auch jedes Gebiet ihr eigenes Volk, was da rumrennt, und die haben irgendeinen Plan. Aber hier ist es halt so, diese Völker sind selten böse, Oder sonst wie, sondern diese Primals sind quasi fleischgewordene Wünsche oder fleischgewordenes Beten. Die beten quasi nach einem Gott, der denen hilft. Fleischgewordenes Beten.
Das ist eine schöne
Formulierung. Ich habe übrigens keine richtige Formulierung eingefallen, es tut mir leid. Diese Wesen, die beten für irgendwas, für Schutz, für Aggression, was auch immer. Und wenn das genug Leute machen mit genug Glaube, dann kann es sein, dass dieser Primal daraus entsteht und halt, Dinge anrichtet, die nicht so gut sind. Was ich aber sehr mag daran ist, das sind halt nicht immer, es sind teilweise auch einfach aggressive Völker, die regieren wollen oder die sonst was wollen, aber oft mal, gelegentlich sind es auch Völker, die sich verteidigen müssen, die in irgendeiner Art und Weise den Unrecht getan wird oder wurde und die zu diesem Primal auch ja gar nicht unbedingt bewusst immer greifen, sondern einfach, weil das die einzigen Möglichkeiten, die sie haben, um sich halt zu verteidigen. Und gelegentlich ist es auch so, dass du danach dann trotzdem noch mit denen in Kontakt stehst. Ja. Die jetzt nicht bekehrst, aber man quasi sich in der Mitte irgendwo trifft, nachdem man diesen Primal erledigt.
Oder dass es auch Splittergruppen gibt von diesen Völkern.
Genau, und das mochte ich halt wirklich ganz gern. Es ist halt noch kein Riesenfokus am Anfang des Spiels, aber man merkt so ein bisschen, dass das ein bisschen mehr ist als, ja, hier ist halt ein böses das Volk stimmt. Und die haben einen Gott und tötet den Gott und dann ist das Volk auch weg. Und die Sache hat sich
ja, und es ist auch nicht so oft so, dass du aus einem Gebiet raus bist und dann hörst du nie wieder von den Leuten in diesem Gebiet. Mhm. Also auch ne, diese Familiengeschichte in dem Schneegebiet, und wir gehen da jetzt nicht so sehr ins Detail, aber einfach nur, um es mal allgemein zu formulieren, die hast du dann abgeschlossen, hast da bestimmten Leuten geholfen, so eine Korruptionsgeschichte aufgedeckt und dann bist du halt da raus und dann geht es erstmal wieder ganze Zeit lang um andere Sachen. Und später bitten aber die Science of the Seventh Dawn die Leute um Gefallen, weil die dich ja dann mögen und kennen und dann kehrst du halt dahin zurück und hast dann da nochmal ein bisschen Interaktion. Und das mochte ich sehr gern an und für sich, weil das kenne ich jetzt auch nicht. Also das machen generell Spiele jetzt nicht so oft, Rollenspiele. Wenn du dann mal raus bist aus einem Gebiet, dann ist es halt abgefertigt. Und hier kehrst du immer auch mal wieder in ältere Gebiete zurück, auch weil da dann noch Stellen sind, die du noch nicht erkundet hast und wo dann plötzlich High-Level-Sachen auf dich warten. Und das mag ich sehr gern, dass es nicht so dieses, ja, okay, zack, fertig, hier komme ich nie wieder hin, sondern es wird wirklich noch ein bisschen benutzt. Das wiederum gibt dem Weltgefühl dann schon noch mal einen Pluspunkt, auch wenn dieser Zusammenhang nicht existiert, dass ich jetzt nicht wirklich eine geografische Vorstellung habe von der Welt, in der ich mich bewege. Ja, ja. Lass noch mal ein bisschen über die Art und Weise reden, wie es sich spielt. Ich habe, als du vor irgendwie ein, zwei Jahren oder so mal gesagt hast, du spielst jetzt Final Fantasy XIV, hast ja ein bisschen drüber geredet und das war sehr positiv und das hatte mich dann ja auch motiviert, nochmal anzufangen. 2,5 Jahre,
sag ich jetzt schon her.
Echt, krass. Das hatte mich auch motiviert, nochmal anzufangen und da habe ich ursprünglich einen Lalafell gespielt als Arkanist und habe dann gemerkt, das ist nicht so meins und auf Level 10 gewechselt zu einem Schurken. Und den spiele ich jetzt immer noch, nur bin ich kein Lalafell mehr, sondern eine Vira. Also ich habe die Rasse gewechselt. Das sind diese Hasenfrauen.
Oh Gott.
Tom, und
du alter Wieb.
Die ist inzwischen kein Rogue mehr, sondern ein Ninja. Und als sie, also die ersten 30 Level oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger, die waren nicht so spannend. Also da habe ich vor allem 1, 2, 3 gedrückt bei den Monstern und das war's. Und manchmal vielleicht noch einen anderen Skill. Und so wie ich dann Ninja wurde und da dann auch noch ein paar Level reinkam und ein paar Skills dazu kamen, wurde es interessant, weil der Ninja dann wirklich eine interessante Klasse ist, wo du Ninjutsu hast, verschiedene, die du miteinander verbinden kannst. Also du hast so Zeichen, die du setzt, wo sie wirklich diese Handbewegungen macht und so ein Symbol über ihren Kopf auftaucht. Und ich habe davon momentan 3 Stück. Und je nachdem, in welcher Kombination ich die benutze, also erst 1-3-2 oder 2-3-1, gibt das andere finale Effekte. Und das ist dann mal eine Fläche um mich herum, die Schaden an Gegnern verursacht. Mal bekomme ich einfach einen Buff, mal schmeiße ich einen flammenden Shuriken auf den Gegner, mal verursache ich einen Blitz, der den Gegner trifft. Und das gibt mir schon wieder sehr viel mehr Optionen, um im Kampf mich ein bisschen der Situation anzupassen, während ich vorher nur die eine Option hatte, die effektivste. Und da macht es mir schon mehr Spaß. Es ist jetzt aber auch schon wieder sehr lange das Gleiche.
Ja, Ich glaube, das ist halt ein bisschen ein MMO-Problem, vermute ich mal. Ich kenne nur zwei, aber ich weiß nicht, ob dem das inhärent zugrunde liegt. Bei dem, ich spiele halt einen, aber erst einen Krieger und dann jetzt ein paar, ich glaube, das sind Paladine. Ich glaube, gibt es Paladine? Weil dann spiele ich einen Paladin.
Keine Ahnung.
Es sind halt die, die in weißen Rüstungen tanken und die großen, wir sind ja Ehre und hast du nicht gesehen. Den spiele ich mit, die haben ein Schild und ein Schwert. Und da habe ich auch jetzt gelesen.
Ja, Paladin.
Ja, da habe ich auch gelesen, die sind dafür ein bisschen bekannt, zumindest in den Kreisen, wo ich jetzt nachgelesen habe, dass die bis sehr spät im Spiel nicht besonders aufregend zu spielen sind. weil die bekommen halt von Level 50 bis 60 als Paladin dann nach und nach diverse Skills, die es ein bisschen aufregender machen, weil ansonsten okay. Hast du im Grunde, ja, bis vor dem letzten Patch hattest du im Grunde zwei unterschiedliche Kombos, einmal für Aggression, einmal für Tanken, und das haben sie jetzt aber rausgemacht, jetzt gibt es quasi nur noch eine, so ein bisschen, die aber trotzdem zu mehr Spaß führt, weil gleichzeitig ich noch ganz viele, nicht ganz viele, es werden noch ganz viele, wenn ich Level 60 bin, aber mittlerweile habe ich so 4 oder 5 AOE Spells gleichzeitig, sodass ich die ganze Zeit, und die sind auch, haben einen anderen Cooldown als meine Nahkampf und teilweise auch eigene Kombos, weil das muss man mal, vielleicht mal kurz erklären, es gibt ein Kombosystem in diesem Spiel, stimmt, das ist sehr, sehr Klasse. Simpel, genau, ja. Dass einfach bestimmte Skills sagen, wenn du vor diesem Skills diesen Skill benutzt, dann ist dieser Skill stärker. Mhm. Und dieser Skill ist die Vorstufe der Kombo von diesem Skill. Und wenn du den dann machst, dann ist der auch stärker. Und dann hast du meistens so Dreier-Kombos, die du halt nacheinander machen kannst, ohne unterbrochen zu werden. Und dann machen die mehr Schaden. Und bei dem Paladin ist es so, dass bestimmte AOEs, oder vielleicht sind sogar alle, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, die kannst du auch, während du eine Melee-Kombo hast, benutzen, ohne die Kombo zu unterbrechen.
Ah, sehr gut.
Und die sind in einem anderen Cooldown. Das heißt, ich kann den ersten Schlag der Kombo benutzen, dann sofort einen der Melee-Spells, dann den zweiten Schlag der Kombo, AOE-Spells, dann den zweiten Schlag der Kombo und dann noch einen AOE-Spell, den dritten Schlag der Kombo, und habe dann noch diverse Buffs, die auch in einem anderen Cooldown laufen, sodass ich da dann tatsächlich relativ viel zu tun habe und auch unterschiedlich spiele, je nachdem, ob ich jetzt tanke oder nicht tanke. Das macht mir jetzt gerade deutlich mehr Spaß, als ich vorher hatte. Weil vorher habe ich mich da wirklich in so ein, wie du auch hattest, ich habe so eine Dreier-Kombo gehabt und die habe ich immer und immer und immer wiederholt, ohne irgendwas anderes zu machen.
Ja, es ist, der Kampf ist halt flashy, ne? Also die Effekte sind sehr übertrieben schon fast und das sieht schon nochmal anders aus, als jetzt ein Kampf in World of Warcraft aussieht.
Gerade in Dungeons, ey, meine Güte.
Ja, in Dungeons geht's wirklich ab. Ich finde, es schadet auch an manchen Stellen der Übersicht, aber das war am Rande.
Ja, das stimmt. Ich finde es trotzdem cool.
Ja, ich kann es auch nicht so richtig schlecht finden.
Weil ich muss sagen, es ist nicht nur optisch, es ist auch auditiv, weil die haben auch alle eigene Soundeffekte, jeder Spell und jeder Angriff. Und so, ping,
pschu, pschu. Ich liebe den Soundeffekt von diesen Zeichen, die mein Ninja setzen kann. Das haben sie richtig gut gemacht. Wenn erst ist so ein Ding, Ding, Ding und dann kommt der Finisher. Okay. Das hat ein richtig gutes Gefühl, gutes Feedback. Und ich mag aber an und für sich sehr gern, dass dieses Spiel so das Jobsystem hat, dass es hat, dass du irgendwie, dass ich auf Level 10 sagen konnte, nee, ich will jetzt kein Arkanist mehr werden, ich will jetzt Schurke werden. Und nachher einfach umtrainieren. Und je nachdem, wie und wann man das macht, zu welcher Klasse, heißt das auch, dass man nachleveln muss. Also wenn ich jetzt auf Level, ich bin irgendwo in den 50ern, sagen würde, okay, ich will jetzt Lancer werden, dann muss ich diese Klasse von Level 1 wieder hochziehen. Und da bekommt man, soweit ich weiß, XP-Boni und macht das dann irgendwie im Dungeon oder über Quests oder sonst irgendwas. Also es geht auf jeden Fall schneller, aber trotzdem dauert's.
Ich glaube, wenn man auf einem anderen Realm anöffnet, auf einem anderen Server, dann hat man auch einen Boost, den man bekommt. Bin ich jetzt aber nicht so sicher.
Das hilft dir ja nicht beim Klassenwechsel.
Naja, doch, weil du da ja eine neue Klasse dann machen kannst. Das meine ich ja. Du kannst
einen neuen Charakter, genau. Aber eigentlich der Vorteil vom Jobsystem ist ja, dass du eigentlich keinen neuen Charakter machen musst, sondern mit einem Charakter alles machen kannst.
Ja, also das wäre halt für mich, also ich finde halt, das wäre nur ein Vorteil, wenn man das Level mitnehmen würde. Dadurch, dass man dann nochmal bei Level 1 anfängt und jede Klasse ein eigenes Level hat.
Ja, aber irgendwann kannst, also wenn du das dann durchziehst, kannst du ja irgendwann einfach switchen.
Das stimmt.
Und das ist ja cool.
Das ist halt, ich weiß halt nur, dass mir das nie passiert, also dass es niemals.
Aber dann gibt es ja für dich Jobs, wofür man Level 50 sein muss, um sie überhaupt zu benutzen.
Genau.
Und die starten dann auch auf Level 15.
Das hatte ich halt
auch. Und es gibt welche auf Level 30.
Genau, das hatte ich auch mal im Discord gefragt. Wir haben ja einen Hoke-Discord-Server. Ihr Patreon- und Stay-Supporter werdet das wahrscheinlich schon wissen. Falls nicht, guckt ihr mal vorbei, weil wir haben da auch einen eigenen Final Fantasy 14-Channel, weil viele Leute in der Community das auch aktiv spielen. Und da wird auch viel drüber geredet. Und da hatte ich auch mal nachgefragt, nochmal extra so, ey, was für eine Klassen könnte ich denn auch noch nehmen, wenn ich hier gelangweilt bin? Und da gab es halt konkret, ich bin Level 54, bin ich, glaube ich, und du kannst halt den Red Mage, das so eine Mischung aus Nahkampf und Zauberklasse ist, was ziemlich cool ist. Du bereitest so meistens die Leute vor mit Zaubern, dass du denen so Debuffs gibst und so bestimmte einfach Zauber, die sie dann haben, und die werden dann ausgelöst, wenn du in den Nahkampf gehst mit deinem Schwert. Das ist ziemlich cool. Und dann gibt es halt noch den Samurai, der halt ein Samurai ist.
Ja.
Und die beiden starten beide bei Level 50, und das hatte ich sehr fest vor, das zu machen. Aber dann habe ich halt gesehen, dass diese ganzen Klassen general überholt wurden durch den, oder zumindest meine Klasse general überholt wurde durch das Add-on, seit ich letztes Mal gespielt habe. Und jetzt bin ich dann doch mit dem Paladin ganz zufrieden. Vor allen Dingen will ich aber auch nicht.
Auch schön.
Genau, und ich will halt nicht meine Questing unterbrechen, weil einfach die Story gerade ziemlich cool ist und ja.
Also von dem Paladin?
Nee, von meinem Hauptquest. Ich müsste ja quasi aufhören, gerade die Hauptquest zu machen, weil ach so, die ist ja bei Level 53, 54 und müsste ja 3-4 Level erstmal hochziehen. Und ich will einfach.
Wobei 3-4 Level gehen sogar relativ fix.
Denke ich auch, ja. Ich meine, nicht wenn du, also ich bin halt, wie gesagt, bei der Hälfte des Add-ons, wir werden nicht groß über das Add-on reden, aber nur kurz, und ich bin Level 55 und vorher war ich Level 50. Also ist jetzt nicht so schnell.
Also ich bin jetzt am Ende vom Hauptspiel Level 53, wenn ich mich nicht komplett falsch
erinnere. Okay, da wirst du, ich war.
Weil ich habe ein paar Nebenquests auch gemacht. Ja. Also ich habe nicht, ich habe schon straight die Story durchgespielt, aber ich habe mittendrin auch mal vor allem die Quests gemacht, die Features freischalten. Weil es gibt ja einmal stinknormale Fragezeichen-Quests und, oder
Ausrufezeichen
sind es hier, ne? Ja. Und dann gibt es die blauen schalten Features frei.
Was heißt das? Also, manchmal haben ja auch so einen Plus dann dabei.
Ja, das ist das mit den Features.
Was heißt das
denn? Das heißt, dass in ganz vielen Fällen ist es, hier ist der Hard-Mode von diesem Dungeon, hier ist der Hard-Mode von diesem Dungeon oder der Extreme-Mode von diesem Dungeon. In manchen Fällen sind es aber auch so Sachen wie was war das? Das Sightseeing-System oder so?
Hä? Das kenne ich halt nicht.
Es gibt so ein Sightseeing-System, wo du, aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich will es gar nicht versuchen zu beschreiben.
Okay. Von den neuen Sachen habe ich gar nicht.
Oder zum Beispiel, ich habe die Quest gemacht mit dem Ästhetischen oder wie auch immer man ihn aussprechen soll. Die super war, die ist sehr, sehr lustig, weil dieser Typ ist sehr extravagant.
Ist das eine Klasse, oder was ist das?
Nee, pass auf, das fängt an als eine Quest, wo du, glaube ich, wo jemand gesucht wird, der so mördermäßig beschrieben wird, der mit Klingen unterwegs ist und so. Und stellt sich heraus, das ist halt ein Barbier. Der mit Scheren, und der ist immer sehr extravagant und hat sehr, sehr coole Kameraposen. Und dadurch schaltest du halt die Charakterindividualisierung frei, die du auch mit deinem aktuellen Charakter noch machen kannst.
Das habe ich dann wieder komplett vergessen. Aber diese Quest
kann man halt schon sehr früh machen.
Ja, dann habe ich die gemacht.
Ja, das ist halt ganz schön, so als Moment zwischendrin. Die Spielwelt an und für sich haben wir ja gerade schon vor allem kritisiert auf der Ebene, dass der Zusammenhang fehlt und naja, dass sie halt als Gebiete durchaus funktionieren, auch wenn es bisher relativ Standardgebiete sind. Aber was mir auch noch gefallen hat, und das möchte ich einfach nochmal herausstellen, innerhalb der Gebiete ist das Kreaturendesign, weil die Monster in diesem Spiel sehen fantastisch aus
und
sind super animiert.
Ja.
Und es macht immer wieder Spaß, neue Viecher zu treffen und die sich dann erstmal anzugucken, weil das ist wirklich von vorn bis hinten gelungen, finde ich.
Die dicken Schafe sind mit das beste Kreaturendesign, das jemals in irgendeinem Videospiel
ist. Ja, so auch diese fetten Kröten oder sowas. Ich mag auch, wie heißen die, Molboro oder so aussehen, diese großen Pflanzendinger mit dem riesigen Maul, die jede Statusveränderung die auf den Hals setzen können.
Es ist halt fast eine Verschwendung, dass das in diesem Spiel ist, weil du oft weit weg von dem Charakter bist, mit alles voller Hard-Elementen. Und wenn man ab und zu mal in die Ego-Perspektive dann geht und das hat ausmacht, dann poppt das und merkt man, holy shit, wie viel Arbeit in diesem Charaktermodell, das du normalerweise nie richtig zu Gesicht bekommst, weil du halt vorbeirennen oder es sind überall Spezialeffekte von deinem Zaubern. Aber das kann ich sehr, sehr empfehlen, dass man manchmal einfach in die Ego-Perspektive geht, ein paar Screenshots macht und einfach diese Kreaturendesigns mal beobachtet, weil die sind wirklich, wirklich sensationell.
Ja, sehe ich ganz genauso. Hattest du bei deiner Klasse eigentlich auch eine Story-Quest?
Ja, genau. Ich glaube, die haben alle, oder?
Ja, denke ich auch.
Ja, das ist, die läuft auch immer noch. Ich habe mittlerweile komplett vergessen, was da mal war, weil ich habe die halt vor zwei Jahren angefangen und ich habe jetzt gerade erst wieder eine neue gemacht, weil, was ich sehr, sehr mag, du schaltest halt neue Fähigkeiten frei. Nicht dann einfach, indem du Level aufsteigst und dann, hey, du hast eine neue Fähigkeit,
ja.
Sondern die sind an Quests gebunden, die eine Geschichte, die zu deiner Klasse passt, erzählt. In meinem Fall bei dem Paladin ist das so eine Geschichte um halt den früheren Führer der Paladine, der irgendwie AWOL gegangen ist und der die irgendwie betrogen hat und dann auch eine legendäre Waffe der Paladine mitgenommen hat. Du versuchst den zu finden und da gibt es dann natürlich Twists und Turns, warum der gemacht hat, was der gemacht hat, ob der was gemacht hat. Und das läuft halt immer noch.
Ja, ich mag meine ganz gern. Also die bei den Schurken war noch so, ja, die ist okay, weil Schurke ging halt bis, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, bis welches war das, 30? No, ich will mich jetzt nicht darauf festlegen. Und ja, das war halt so dieses klassische Piraten-Freibeuter-Ding, was in Limsa Luminsa inszeniert wurde. Und als ich dann zum Ninja wurde, ist es gewechselt. Da ist es dann auch sehr klischeebeladen eigentlich von der Art und Weise, wie es seine...
Ist es ein Sensei, der irgendwie, dein Sensei, der ermordet wird oder so?
Ja, nee, nicht ganz, aber ich habe jemanden, also mein Ninja-Lehrer ist jemand, der aus dem fernen Osten kommt und mit der hiesigen Kultur nicht so richtig klarkommt.
Ist denn das die auch in der Quest, in der Story relevant werden? Weil da gibt es ja auch ein Volk, was aus und die
Achso,
haben
nee,
auch
nee, so. Nee, 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 nee. Das, oder sind das andere?
Ich dachte, die haben halt so Outfits an, die mich so ein bisschen und nee, ich dachte, ich die eine wäre sogar Ninja gewesen. Nee, gut, ich weiß es nicht.
Aber, genau. Na doch, stimmt, die spielt ja, die ist ja eine Schurkin.
Das ist eine Schurkin, aber kein Ninja, okay. Das kann ich natürlich nie bezeugen.
Ja, ich weiß es nicht. Falls es da einen Zusammenhang gibt, könnt ihr uns den gerne schreiben. Aber jedenfalls kommt er halt von da. Und der hat wiederum einen alten Sensei, der den er so verehrt hat. Und da gibt es dann eine Hintergrundgeschichte, wo auch wieder Verrat und sonst irgendwas eine Rolle spielt. Und es gibt so ein sehr, ausdrucksstarken Rivalen, dem man dann ab und zu begegnet. Mhm. Und der ist auch nicht einfach nur böse. Sondern der hat auch eine Hintergrundgeschichte.
Der hat deinen Vater ermordet und du musst dann durch die Welt reisen.
Und das mochte ich eigentlich ganz gern. Also die Charaktere waren dann ganz sympathisch. Und das funktioniert ja komplett ohne Sprachausgabe, weil die Sprachausgabe gibt es ja vor allem in den Hauptquests und da ja auch nur in ein paar. Mhm. Und das wurde aber immer mehr innerhalb der Hauptquests, je weiter man kommt, bis man zum Schluss sogar so aufploppende Warnung bekommt, wo gesagt wird,
das fand ich super.
Jetzt kommen ganz viele Cutscenes. Wir hoffen, du hast Zeit dafür.
Das ist super. Das ist grandios. Ja, das ist halt wirklich so eine konstante, also nee, das ist nicht eine konstante, aber es wird halt insgesamt immer besser. Was ich immer mochte an Final Fantasy XIV, und das ist halt etwas, was spielerisch total langweilig ist, und das ist halt auch etwas, was mir den Anfang sympathischer gemacht hat, als das bei dir der Fall war, dass es sich halt traut, dass du dann später in einem Kontext auch von spannenderen Geschichten auch mal für eine Stunde nicht kämpfst, sondern du läufst wirklich von A nach B und überbringst halt Nachrichten und redest mit Leuten und musst irgendwie Handels schließen und so. Und da ist es einfach nur Storytelling. Und das ist halt aus dem World of Warcraft undenkbar, dass du irgendwo hinrennst und dann nicht sagst, ach übrigens, zufälligerweise muss ich gerade auch 10 Leute da töten, kannst du das auch machen? Und dann erzählen wir weiter die Geschichte. Sondern dieses Spiel traut sich halt dazu sagen, geh mal zu dem, dann redest du mit dem und dann klickst du auch 5 Minuten nur durch ein Gespräch und dann rennst du zum nächsten und redest auch mit dem. Und dass sich das traut, das finde ich total cool. Und wie gesagt, am Anfang ist es halt Kontext. Ich meine nämlich zu Ende, dass es irgendwo eine Anfangsquest gibt, wo irgendjemand einen Kuchen bringen muss oder sonst irgendwas. Und du bist halt nur für so Banalitäten am Rumrennen am Anfang noch. Und da ist natürlich der Kontext nicht da. Aber dann zum Ende hin, wenn du dich wirklich also ich rede immer noch nur vom Hauptspiel, wenn du in diesen Patchgebieten bist, wo du wirklich politische Intrigen versuchst aufzuklären und es um Flüchtlingsströme geht und so und du da einfach nur mit denen redest und nicht sagst, ah, dieses Flüchtlingsproblem, das könnten wir lösen, indem wir hier 7 Monster töten und die dann einfach dahin ziehen können. Das passiert nicht, sondern du musst stattdessen irgendwo hingehen und mit denen drüber reden und die sind nicht begeistert von Flüchtlingen und das finde ich grandios.
Das mag ich auch. Also da habe ich gar nichts dagegen. Das funktioniert halt wirklich erst dann, wenn die Story spannend ist. Und das ist sie, finde ich, am Anfang einfach.
Ja, ich weiß genau, was du
meinst. Und sie wird es aber auf jeden Fall. Also irgendwann hatte ich es dann auch so drin, dass ich mir auch die Namen gemerkt habe. Also dass ich weiß, wer Minfilia war, wer Alfino war. Und da hat es dann auch funktioniert. Gerade am Ende des Spiels und in den Patches wird dann die Story, finde ich, auch einfach ein bisschen interessanter, weil man auch so ein bisschen diese Nachwehen der ganzen Hauptstory mitbekommt. Dieses, ja, okay, jetzt sind wir halt bekannt.
Du hast die Welt gerettet und jetzt.
Genau. Also was machen wir jetzt? Wie gehen wir damit um? Behalten wir unsere Neutralität? Und auch diese Flüchtlingsnummer, ne? da gibt's einen Flüchtlingsstrom aus einem fremden Land, die hierher kommen und die wollen halt Unterschlupf finden. Und den finden sie nicht sofort. Und du suchst dann halt nach Hilfe und die findest du nicht sofort.
Ja.
Und irgendwann hast du dann eine Lösung, stellt sich heraus, die ist auch nicht perfekt.
Ja.
Also das ist auch nicht so dieses, ja, okay, wir haben jetzt hier einen Ort, wo sie hinkommen. Aber alle können wir auch nicht. Und da gibt's dann noch die Probleme. Und das fand ich auch interessant, dass da wirklich eine gewisse Komplexität dahinter steckt.
Genau, das habe ich halt so gar nicht erwartet.
Nee, ich auch nicht in der Form. Und auch nicht, dass es wirklich also vielleicht klingt das sehr langweilig, wenn man sagt, das Spiel wird politisch, aber so meine ich es dann gar nicht. Einfach
langweilig
ist es nicht. Nee, ich glaube, viele Leute denken dann immer gleich, oh, okay, hier geht es jetzt nur um
nee, es gibt halt die Republikaner und die Demokraten in Final Fantasy XIV. Und du spielst halt für die auf Seite der Demokraten, ist ja klar.
Ja, aber also du hast halt die drei Fraktionen, die an und für sich sehr unterschiedlich agieren und die aneinander geraten. Und gerade in Uldar geht es ja noch richtig ab.
Genau, aber auch deswegen,
der Handelsstadt.
Deswegen ist es ja sehr politisch, weil es sind ja auch unterschiedliche Gesellschaftsformen.
Ja.
Bei dem einen, das ist halt ein komplett von, also quasi eine Oligarchie, ne, die nicht wirklich demokratisch. Also dieses, es ist auf den ersten Blick scheint es ja einfach eine Königin zu geben, die autoritär regiert. Also nicht schon negativ autoritär, weil es autoritär ist, aber sie ist eigentlich eine Sympathieperson, aber die Macht haben eigentlich Oligarchen im Hintergrund, die die Wirtschaftsmacht auch besitzen. Und dann und in den anderen beiden Ländern sind es halt völlig andere Strukturen und da entstehen inhärent Konflikte und ich vermute mal, das meinst du eher mit politisch.
Ja, klar.
Genau,
ich glaube nur, dass es halt Leute gibt, die da sofort so ein bisschen Kopf zumachen, wenn sie so diese Beschreibung hören, aber trotzdem kann das ja sehr spannend sein.
Genau.
Und trotzdem finde ich, hast du immer noch so ein paar Charaktere, die man auch als Charaktere kennenlernt, auch wenn das bei mir wirklich gedauert hat.
Ja.
Also inzwischen mag ich so Sachen wie auch Alfinos Geschichte ist ja auch super, weil dieser Aufbau, den er ja federführend leitet, zusammen so mit Minfilia und so, aber er ist eigentlich so einer der Hauptantreiber der Geschichte. Und dann klappt ja nicht alles, was er vorhat in der Hauptstory.
Er ist ein bisschen naiv.
Ja, richtig. Und das wird ja noch richtig dramatisch. Aber das wird dann auch noch mal aufgegriffen. Und das mochte ich dann auch, dass man auch mal die Tiefen von bestimmten Charakteren sieht. Und dass das Spiel auch gar nicht so davor zurückschreckt, mal Leute umzuhauen.
Es ist für mich halt aus zwei Gründen so überraschend gewesen. Zunächst einmal ist es ein MMO. Und erneut, meine Erfahrung bei MMOs ist so ziemlich beschränkt auf World of Warcraft. Aber ich glaube, bei MMOs ist es generell jetzt nicht so, dass versucht wird, allzu viele Grautöne in die Geschichte zu bringen. Weil es meistens für dieses MMO ziemlich inhärent nötig ist, dass du Bösewichte und gute Leute hast. Und bei World of Warcraft versuche ich es jetzt zum Beispiel so ein bisschen. Aber im Grunde ist es dann auch wieder doch recht deutlich, wer gut und wer böse ist. Es wird halt nicht politisch, also ist es für mich so ziemlich undenkbar, dass es in einem Add-on oder in einem Patch, in einer Quest hauptsächlich darum geht, dass du Flüchtlingsströmen aus irgendeinem Gebiet managen musst, statt das böse Ashara, die erscheint oder sonst irgendwas. Das ist halt der erste Grund, warum ich davon überrascht habe, ich einfach nicht erwartet habe. Der zweite Grund, weil es Final Fantasy ist. Final Fantasy hat die letzten Jahre, ist nicht dafür bekannt, dass es solche Themen gut anspricht, sondern was Final Fantasy eigentlich macht, ist, es hat diesen Alfino Charakter, der Gutes will und der in das Herz der Karten glaubt und der schafft das dann halt und der ist der Gute und das war's. Das ist eigentlich das, was Final Fantasy heutzutage meistens macht. Final Fantasy 12 ist halt so das Letzte, was in meiner Erinnerung so ein bisschen in diese Richtung geht, aber auch die nicht so krass wie Final Fantasy 14. Und deswegen sind es für mich so aus zwei Gründen, wo ich doppelt eigentlich ganz fest das eine erwarte und die sich dann so richtig trauen, in eine andere Richtung zu gehen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, diese Art des Stories, ich mache das mal an diesem Flüchtlingsstrom einfach fest, dass diese Art des Stories nicht wirklich kennt in dieser Serie, zumindest mehr, und in diesem Genre und es deswegen was sehr Einzigartiges ist.
Ja, und auf jeden Fall. Also wir sind ja eigentlich bekannt dafür, ne, für unsere Meinung von Final Fantasy 15, haben uns sehr viel damit auseinandergesetzt und die Story ist, sie funktioniert halt einfach nicht. Sie ist unvollständig und
hast du das Buch schon gelesen?
Schwer greifbar? Nee, natürlich nicht.
Dann musst du ja gar nicht reden.
Ich habe den fucking Film und Anime.
Das ist zu wenig.
Ja, scheinbar.
Den zweiten Anime hast du ja auch nicht gesehen.
Nee, da habe ich auch erst gar nicht dran geglaubt.
Das ist so lustig gewesen, dass du das nicht geglaubt hast.
Und dass dann jetzt Final Fantasy XIV da ein bisschen mehr kann. Und das scheint ja wirklich jetzt erst der Anfang zu sein. Weil der Grund, weshalb wir beide so überhaupt die Zeit investiert haben, ist ja der, dass es so viele Leute gibt, die sagen, Final Fantasy mit Heavensward, mit Stormblood, mit jetzt auch Shadowbringers ist nicht eine der besten Final-Fantasy-Geschichten, sondern eine der besten Geschichten, die es so gibt in Videospielen. Und das lese ich halt nicht nur von ein, zwei Leuten, sondern von fast jedem, den ich in der Timeline habe, der Final Fantasy XIV spielt. Und das finde ich beeindruckend.
Ich finde das immer noch schwer zu glauben, weil einfach diese irgendwie Präsentation das inhärent so schwierig macht.
Mal gucken.
Aber was halt wirklich so zu sein scheint, ist, dass sie in diese Kerbe immer mehr reinschlagen. Also Heavensward, die ganze Prämisse, keine Spoiler, keine Sorge, die ganze Prämisse von Heavensward ist einfach, du willst einen Krieg verhindern. Und du kriegst einen Krieg aufhalten, ist halt exakt das Gegenteil, was natürlich sagen diese Geschichten auch in anderen MMOs dann, ja, du willst natürlich eigentlich, dass es nicht Krieg gibt, aber es ist natürlich schon offensichtlich, dass du an diesem Krieg auch sehr aktiv teilnehmen sollst und irgendwie ist es dann doch auch cool und in dem Intro rennen die beiden Völker aufeinander zu und das ist alles geil und episch. Und hier bisher in diesem Add-on bin ich ganze Zeit nur dabei zu versuchen, das aufzuhalten, dass es eben nicht passiert oder aufhört zu passieren und wo diese Charaktere auch wirklich ernste Gespräche darüber führen, ob es vielleicht nicht sinnvoll ist, dass dieser Krieg vielleicht existieren muss und dass es vielleicht nicht eine Berechtigung hat und dass das ausgekämpft werden muss. Und das sind alles solche Sachen, das ist sehr, 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 sehr cool. Und wenn sie auch in den kommenden Add-ons, es sind ja dann noch zwei, ne, Shadowbringer und Stormblood
nach Heavensward.
Heavensward, genau, sind insgesamt drei Add-ons, ne?
Ja,
genau.
Ja.
Ich hoffe halt, dass diese Verbesserungen, die es im Vergleich vom dem Ursprungs-Realm Reborn zu Heavensward gibt, dass die in einer ähnlichen Version auch es von Heavensward zu Stormblood gibt. Weißt du, dass es sich weiter verbessert. Weil auch in Heavensward ist es noch sehr viel ist nicht vertont. Und ist, die Cutscenes sind jetzt nicht alltäglich. Dass die Story, die erzählt wird, ist von Anfang an wesentlich cooler. Aber das Storytelling ist jetzt immer noch nicht auf einem Niveau von einem Final Fantasy proper, also in einem 13 oder 15 oder so, klar. Noch nicht mal ansatzweise. Und da hoffe ich halt, dass sie diesen Weg noch weiter gehen, weil dann könnte ich das auch sehen.
Ja, das, ich meine, ich finde es ja auch nicht perfekt in dem, was es bisher macht. Ich hatte auch so meine Stellen in der Story, wo ich so gesagt habe, ist das wirklich jetzt so? Es gibt so eine Szene an einer Stelle, wo Leute fliehen und sie fliehen halt vor original irgendwie 10 NPC-Soldaten. Und ich denke mir so, ey, ich habe hier gerade Götter platt gemacht. Ja, das kann doch gerade keine Herausforderung sein, hier gegen diese paar Soldaten anzukämpfen. Und da ist halt schon eine ganze Menge Suspension of Disbelief nötig, weil dann ein Charakter nach dem anderen sich denen entgegenstellt und mir dann vorgegaukelt wird, ja, haben die jetzt überlebt? Und ich denke mir so, ja, also ich hoffe es mal, weil das wäre ganz schön erbärmlich, wenn sie jetzt dabei draufgegangen wären. Auch teilweise Charaktere, von denen du ja schon weißt, wie mächtig sie eigentlich sind. Also du hast ja in den Silence of the Seven Dawn sind ja ein paar wirklich mächtige Leute dabei, neben dir als Hauptcharakter. Wo ich halt nicht so ganz verstanden habe, okay, warum ist diese Flucht jetzt nötig? Und vor allem, warum nicht einfach teleportieren? Weil dieser Teleport wird ja auch in der Story mal angesprochen. Es wurde ja einmal sogar thematisiert von wegen, dass es einen Grund gibt, weshalb in den Waking Sands, diesem Ort, zu dem du ständig zurückkehren musst, es kein Aetherite-Kristall gibt. Das heißt, du immer latschen musst einen gewissen Weg, um dahin zurückzugehen.
Ich glaube, da hätte ich einen Grund für, weil die Teleports ja immer an Orte gebunden sind und das heißen würde, dass sie sich in irgendein Dorf oder eine Stadt reinporten, wo sie wollen ja nicht gesehen werden. Also wenn sie ja sich in irgendwo reinporten, wo dann Leute sind und Wachen sind, dann haben sie ein Problem. Das wäre meine In-Universe-Begründung.
Es gibt ja so viele Orte, zu denen du dich teleportieren
kannst. Aber es sind ja überall Städte und Dörfer drum.
Ja, aber nicht so viele Soldaten drin wie jetzt gerade dort.
Aber das ist ja gerade, also es sind schlimme Sachen passiert.
Hinterher?
Alle Wachen sind auf den Straßen. Überall. Die wurden alle
ausgerufen. Aber nicht weltweit.
Ja, doch, weil die haben ja Space Technology wie Teleporter, wo die sofort sie alle Bescheid geben können.
Ja, dann würde ich diese Space Technology aber auch nutzen.
Ja, kannst du ja nicht, weil da ja Wachen sind.
Ja, das finde ich ein bisschen schwierig.
Also, das habe ich tatsächlich gar kein Problem mit gehabt, weil, ja.
Also, ich habe mich dann drauf eingelassen.
Ja, genau.
Also, es ist jetzt nicht so, dass ich dann daneben stehe und sage, nein, was für eine Scheißstory. Genau. Sondern ich habe mich dann drauf eingelassen, aber trotzdem habe ich es halt gemerkt, wie ich hinterfragt habe, ob das gerade so Sinn ergibt, wie das gerade passiert.
Ich glaube, das obliegt halt jedem dieser Rollenspiele und vor allen Dingen diesen MMOs, die halt ständig weitergehen und nie aufhören.
Ja. Und ich weiß halt, dass es limitiert ist in seiner Inszenierung.
Ja, genau.
Also ich glaube, hätte es das gekonnt, hätte es mir gezeigt, wie 200 Soldaten die Leute verfolgt hätten und dann hätte ich es schon viel eher geglaubt, weißt du, dass da ein Druck entsteht.
Ja.
Und deswegen sage ich ja Suspension of Disbelief und das passt dann schon.
Genau, und du hast natürlich auch sehr mächtige Gegenspieler, das sind, du hast quasi Organization 13 als Gegenspieler, das sind alles so Kapuzenleute, die sagen, hey, wir sind böse. Also ein bisschen lame, ehrlich gesagt.
Und sie haben auch so einen Namen.
Ja, ja, ich kann mir den, wie hieß nochmal der eine?
Also Lahabrea habe ich mir gemerkt, dann gibt es noch einen, irgendwas mit Q oder so.
Es ist sehr Organization 13, was nicht ganz so zu diesem dann doch komplexen Themen passt, aber ich glaube, das wird auch noch komplexer, da bin ich jetzt auch noch nicht viel weiter gekommen mit denen, vielleicht habe ich auch wieder vergessen, ist auch möglich.
Ich finde die schon irgendwie interessant in dem, was sie implizieren, basierend auf Fähigkeiten, die du und Minfilia haben, weil ihr habt das Echo, womit man Erinnerungen sehen kann im Wesentlichen.
Ja, und womit man auch den Primals halt widerstehen kann, was ein schöner Grund ist, warum nur du als Auserwählter. Genau.
Und man hat die Verbindung zu Heidelin.
Ja, genau, und die ist halt wirklich interessant, weil das ist halt etwas, was dann auch hinterfragt wird. Okay, ist das was nur Positives? Ja. Was ist, wenn es die nicht gibt? Was der Grund dafür? Hat Heidelin der Planet Motivationen, die du vielleicht nicht kennst?
Ja. Mir fällt übrigens gerade ein, es gibt in dem Spiel, ich glaube, zweimal so Stellen, wo dir Mechaniken erklärt werden von dieser Spielwelt.
Ja.
Also von wegen, wenn jemand stirbt, dann geht sein Geist in die spirituelle Welt und irgendwas dazwischen sind dann die Leute hier, Lahabrea und Und das ist wie so eine PowerPoint-Präsentation gewesen.
Das fand ich super cool.
Ich fand das auch irgendwie super lustig, dass sie das so straightforward meinem Charakter und damit auch mir erklärt.
Das fand ich, also der Bildschirm wird irgendwie schwarz und dein Charakter steht in so einer Schwärze und dann kommen so Bubbles mit so Linien. Und
die Leute stellen sich so davor.
Ja, genau.
Es fehlt nur noch die Tafel im
Hintergrund. Das fand ich halt so cool, weil das ist halt auch so ein Ding, das kenne ich halt nicht aus WoW. In WoW, wenn etwas in Engine passiert, dann stehen die halt da und dann klickst du dich da irgendwo durch und manchmal laufen die noch so ein bisschen. Aber dass halt irgendwie der Bildschirm so komplett schwarz wird und eigene Leute da durchlaufen mit Animationen und das war so weird, wo wirklich, so, wie du sagst, so eine PowerPoint-Präsentation, jetzt erkennen wir den mal kurz. Jetzt müssen wir
halt auch ein bisschen schmunzeln.
Verstehe ich voll, aber ich fand das super cool.
Es hilft tatsächlich auch. Also, weil gerade namenstechnisch sich das alles zu merken, was wie wo zusammengehört, ist nicht so einfach, weil dir schon ziemlich viele Fraktionen und Charaktere entgegengeschmissen werden und nicht alle sind immer so wahnsinnig wichtig. Aber der Kern, finde ich, kommt ganz gut drüber. Und da hatte ich dann nicht das Gefühl, dass ich Probleme habe, mitzukommen oder dass ich so dachte, oh Gott, das ist ja gerade verwirrend oder so. Das mochte ich sehr gern. Und es gibt halt eine Sache, die mich dann auch noch so ein bisschen stört und das ist halt der eigene Charakter. Weil, also das Einzige, was dein Charakter macht, ist nicken. Ja.
Aber ganz, aber zumindest mein, also ich weiß gar nicht mehr, wie das Volk heißt, das hat so Hörner. Heißen die Dragoons oder so? Ich weiß es nicht.
Nee, Dragoon ist ein Job, ja.
Aber du weißt, wen ich meine?
Ja, ich weiß,
wen die sind
ich
so groß.
Oh Gott, wie hieß
der? Da habe ich halt einen von. Und der, wenn der, sein Nick-Emote ist so richtig so, ja. Mhm. So richtig so, also der nickt nicht so ein bisschen, sondern der nickt so richtig. Das gefällt mir.
Die heißen Aura.
Aura?
Mhm.
Auch auf Englisch?
Ja, ja. Also, ich kenn's ja nur auf Englisch.
A-U-R-A?
Ja, und das sind zwei Worte. Au und Ra.
Das hätte ich dir in 20 Jahren nicht sagen können.
Ja. Ha. Ja. Und die Elfen, die heißen ja auch nicht Elfen, die heißen Elysen.
Ja, ja, die Menschen heißen doch auch irgendwie
Hue. So.
Ja. Ja. Human Hewer.
Ja, also das finde ich halt ein bisschen blöd, weil das du hast so Cutscenes, selbst die vertonten, wo die Leute dann sagen, ja, und dann machen wir das und das. Und dann gibt es halt eine kurze Pause, wo zu dir geguckt wird. Und du nickst einfach nur, ohne was zu sagen. Und das ist so, da hätte ich mir fast gewünscht, dass der Charakter dann doch gevoiced ist und so ein bisschen mitreden kann, weil du bist immer nur der passive, der daneben steht und gleichzeitig so als der große Held gefeiert wird oder die Heldin in meinem Fall. Und das kommt halt überhaupt nicht so rüber. Ich komme mir vor, als wäre ich gleichzeitig, als würde mir jeder sagen, wie unglaublich wichtig ich bin. Mhm. Aber eigentlich bin ich ein Gegenstand innerhalb dieser Geschichte.
In meine Headcanon passt ganz gut rein, weil ich halt dieser Paladin großer
Rüstung,
genau, ja, ich bin so, passt, mach ich. Und das
Josh.
Genau, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass du irgendwie so eine Bunny-Ninja-Frau bist, das passt dann vielleicht nicht mehr ganz so gut.
Ja. Ich glaube, das sind jetzt schon die wesentlichen Punkte gewesen, über die man reden kann bei Final Fantasy XIV Realm Reborn. Fällt dir noch was ein, wo du sagen würdest, das ist noch erwähnenswert, da hättest du dir noch was gewünscht? Ich hätte noch so zwei kleinere Punkte.
Also ich habe meinen zentralen Kritikpunkt, der dann erst, wenn du das erste Mal Heavensward startest, relevant wird, der aber wirklich mir, also ich habe ja jetzt, ich habe Heavensward so die ersten 5 Stunden gespielt und dann ja wirklich jetzt nochmal ein Dreivierteljahr Pause gemacht, was halt damit zu tun hat, dass, finde ich, die Anfangs, dass also sowohl die Kontextualisierung der Geschichte als auch die Quests von Heavensward wieder nicht sehr spannend sind. Man da auch wieder erstmal einen Hügel erklimmen muss. Aber vor allen Dingen haben alle Charaktere neue Voice Actors. Alle Charaktere haben neue Sprecher. Alle? Plötzlich. Ja. Also vielleicht ein oder zwei dazwischen. Bestimmt sind ein oder zwei. Ja.
Oh, schade. Ich mochte den voll gerne.
Ich auch. Das ist, der ist auch, ich habe den Namen vergessen, aber der ist auch einer der Leute, die bei Critical Role mitmachen, dem Dungeons and Dragons Podcast von Voice Actern. Und der spricht den super. Der spricht richtig, richtig gut. Und ich finde neuen Sprecher auch nicht so gut. Bei ganz vielen anderen Sprechern ist es so, die sind sogar noch ein bisschen besser. Aber insgesamt fand ich das Voice Acting klasse. Diese Drachen, das fand ich hervorragend, wie deep und dark die sind.
Das stimmt.
Und das ist halt wirklich so, weil das Add-on ist jetzt ja, du läufst über diesen Charakteren rum und schießt diese Quest ab und yay, und dann gehst du zur nächsten Quest und plötzlich haben die alle anderen Stimmen. Und das ist so weird, hat mich so rausgerissen, dass ich wirklich eine lange Zeit gebraucht habe, um darüber hinwegzukommen. Und ich bin eigentlich immer noch nicht ganz darüber hinweg, weil es immer noch so, wenn Alfino redet, dass ich denke so,
das ist nicht Alfino. Wrong. Wer bist du?
Ja, wrong.
Das ist auch Meta, das ist eigentlich auch in der
Story. Ich habe tatsächlich das Spiel auf Deutsch gestellt danach, weil ich dachte, okay, wenn jetzt eh alles geändert ist, vielleicht fällt es mir leicht, wenn ich es auf Deutsch stelle. Aber die war nicht so gut, deswegen habe ich es dann wieder auf Englisch gestellt.
Große Überraschung, ja. Möchte ich an der Stelle dazu sagen. ja, also ich habe noch eine Gameplay-Kritik. Denn auch wenn mir der Ninja an und für sich Spaß macht, auf so einer Basisebene, ist es insgesamt, finde ich, immer noch sehr ausbaufähig, was ich so machen kann. Und ich weiß ja, dass ich noch ein paar Skills kriege. Aber was ich wirklich schade finde, und ich weiß nicht, ob das noch hinzukommt, das könnt ihr mir gerne schreiben, aber bisher habe ich ja überhaupt keine Klassenindividualisierung, die ich mache. Ich bekomme ja linear meine Fähigkeiten. Mhm. Ich habe keine Talentpunkte, die ich verteile. Ich habe keine Statuspunkte, die ich verteile. Ich habe keine Builds, die ich durchgehen kann, dass ich meinen Ninja so oder so spiele. Und das finde ich super schade, weil ich liebe das System, was es in World of Warcraft gibt. Sowohl das alte mit den Talentpunkten als auch das neue mit den, also es sind immer noch Talentpunkte, aber sie funktionieren jetzt anders.
Ja.
Auch das in Diablo oder sowas, das liebe ich total, wenn du immer wieder diese Gameplay-Entscheidungen triffst und die sich auch maßgeblich unterschiedlich anfühlen, je nachdem, was du machst. Und das fehlt hier völlig bisher, dass ich wirklich nur straight up durchspiele durch die Quests und dann ab und zu mal für eine neue Fähigkeit eine andere Quest mache. Und dann habe ich die halt und das ist dann auch schön und spannend. Aber
das stimmt,
ich wünschte, ich würde auch ab und zu mal spielerische Entscheidungen treffen, weil eigentlich triffst du nur eine spielerische Entscheidung und das ist die, welche Klasse du spielst. Und danach ist diese Klasse genauso wie jede andere dieser Klassen.
Genau, also manche Klassen haben halt inhärent so ein paar Unterschiede, wie als Beispiel der ursprüngliche Paladin hatte halt immer einen Tank-Mode und einen Offensive-Mode, den du halt durch unterschiedliche Skills aktiviert hast und das hat sich so ein bisschen unterschiedlich gespielt. Aber grundsätzlich hast du da völlig recht. Das ist tatsächlich was mir nie bewusst aufgefallen ist, weil mir das eher missfallen würde. Weil bei WoW ist es so, ich google, wenn ich halt irgendwo bin, dann google ich, okay, was ist die beste Klasse für Leveln? Okay, also was ist die beste Unterklasse dieser Klasse zum Leveln beim Krieger? Okay.
Der beste Bild.
Genau. Und was sind dann die Fähigkeiten, die ich nehmen muss? Klick, 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 okay.
Ach so.
Und das, also ich,
das mache ich gar nicht. Ich liebe das Tüfteln
genau,
über
das,
solche Builds.
Da bin ich halt komplett raus, bei MMOs zumindest. Aber das stimmt, das ist eine sehr weirde. Das fehlt ist tatsächlich sehr seltsam.
Ja. Und ich habe auch die letzten, also ich habe ja, nachdem ich bei Heavensward angekommen bin, wirklich gesagt, ich mache eine Pause und das ist jetzt auch schon wieder 1,5 oder 2 Wochen her. Und habe jetzt die letzten Tage nochmal World of Warcraft angeschmissen, einfach um den Vergleich jetzt nochmal zu haben, auch für den Podcast. Und habe nochmal gemerkt, wie viel mehr Spaß mir der Demon Hunter macht im Vergleich zu allem, was ich bisher in Final Fantasy gemacht habe. Also auf spielerischer Ebene ist das, finde ich, ein Unterschied von Tag und Nacht.
Ja, krass, aber das fand ich wirklich nie durch. Auch den Demon Hunter habe ich auch eine Weile gespielt. Ja. Ich fand, das hat sich immer noch alles wie WoW angefühlt. Während ich bei Final Fantasy XIV immer, ich glaube, das ist vor allen Dingen durch das auditive und das visuelle Feedback deutlich mehr Umf verspürt habe. Was da vielleicht noch relevant ist, dass ich den Controller noch mal erwähne.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Sehr gut. Aber gut, dass du es schon mal selbst machst.
Ich habe jetzt auch, weil ich habe halt, wie gesagt, gerade noch mal ein paar Stunden gespielt. Und da bin ich auf den Controller mal wirklich so richtig gewechselt. Ich habe es vorher mal kurz mit dem Controller ausprobiert, aber jetzt habe ich mal wirklich aktiv, dann du stellst es quasi einfach im Optionsmenü um und dann ändert sich alles. Das HUD ändert sich komplett und die Steuerung ändert sich natürlich dann auf den Controller, was dann sehr cool ist, weil das HUD ist halt wirklich auf diesen Controller dann ausgelegt. Und es funktioniert so, dass du immer T, also L2 oder R2 hältst und dann kannst du jeweils mit den Face-Buttons und dem D-Pad vier unterschiedliche Skills auswählen, also insgesamt 8 Stück. Und wenn du LT hast, hast du ein Set von 8 und wenn du RT hast, hast du ein anderes Set von 8 Skills. Und mit RB oder LB, weiß ich gerade nicht genau aus dem Kopf, kannst du dann auch zu einem nächsten Set von wechseln, dass du quasi, wenn du dann LT hältst, im zweiten Set für diese 8 Skills bist. Und ich, bei dem Paladin ist es zumindest so, dass ich mit 8 Skills in meiner Grundrotation sehr gut auskomme. Mhm. Das heißt, ich habe dann noch so 4-5 Skills, die ich dann im zweiten Set habe, wo ich LB einmal drücken muss. Da muss ich halt ab und zu, wenn ich dann tanke, ab und zu mal hinwechseln oder wenn ich mir Buffs geben will. Aber grundsätzlich komme ich da sehr gut klar, sodass ich dann halt vor allen Dingen einfach spiele, indem ich XXY oder XYB, linker D-Pad, unseres D-Pad. Und das fühlt sich super gut an. Das gibt diesem Trefferfeedback noch mal ein bisschen mehr Umf irgendwie, dass man das über so ein fast schon so ein Character-Action-Controls benutzt. Und ich glaube, ich werde das Spiel auch so weiterspielen. Es fühlt sich für mich richtiger an beim Spielen als dem Außentastatur.
Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe mal auf der PS4 oder war es sogar noch auf der PS3?
Oh ja. Ganz ehrlich, ist das auch damals auf der PS3 Realm Reborn auch auf der 3 rausgekommen?
Ja, das gab es noch auf der PlayStation 3. Ich habe es auf jeden Fall schon mal mit Controller gespielt und weiß daher auch, dass es sich okay anfühlt. Aber ich habe es jetzt nicht nochmal ausprobiert, könnte ich auch mal machen. Ich weiß, dass zum Beispiel der Damiani von den Easy Allies, bin der Meinung, der spielt auch mit dem Controller und der ist ein ganz großer Final Fantasy 14 Fan.
Ich bin da immer, also konstant einfach beeindruckt von, weil wenn der halt so ein Kopf war, so World of Warcraft, der kann niemals auf Controller kommen, ist auch unmöglich auf Konsole kommen, ist unmöglich, das mit Controller zu spielen. Aber World of Warcraft ist jetzt nicht inhärent ein anderes Spiel als Final Fantasy 14.
Also ich hatte auch ehrlich gesagt nie so richtig den Gedanken, dass das unmöglich wäre.
Ich halt schon, weil alles auf diese Maussteuerung, wie du die Leute auswählst und da würde ich so denken, das, du müsstest so viel grundsätzlich umbauen, das geht doch nicht. Und dann hat halt einfach Final Fantasy Realm Reborn diese paar, wirklich, und nicht paar, sondern eine Menge ganz, ganz cleverer, smarter HUD-Änderungen und das funktioniert einfach super. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt langsam, also ein bisschen langsamer natürlich schon, als Beispiel, wenn du hast halt verschiedene HUD-Elemente und drückst zum Beispiel X, um die Karte aufzumachen, das geht sofort. Aber wenn du hast oben links, wird dir immer die nächste Hauptquest angezeigt, was ich sehr, sehr mag. Mhm. Und wenn du halt sehen willst, wo die ist, dann klickst du einfach da drauf im Normalfall und hier musst du halt mit Select oder Back kannst du quasi die unterschiedlichen Anzeigen auf deinem Bildschirm durchschalten, die keine Shortcuts haben. Deswegen musst du halt zweimal Back drücken und dann A, anstatt drauf zu klicken. Das sind so diese kleinen Sachen, die du dann machen musst. Aber insgesamt gefällt mir diese Controllersteuerung wirklich sehr, 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 sehr gut.
Okay, schön, das freut mich. Es ist ja auch so ein bisschen Legacy, ne? Final Fantasy 11 war ja auch ein sowohl Konsolen- als auch PC-Spiel, wo die Leute da wirklich gesagt haben, das musst du mit dem Controller spielen, weil es mit Maus und Tastatur sich einfach nicht so gut anfühlt. Und hier ist es jetzt so, dass halt beides valide ist. Ich finde das Interface nicht sonderlich hübsch, muss ich sagen.
Sure.
Es ist sehr zweckmäßig, ich würde es so bezeichnen. Ich habe noch ein paar kleinere Kritikpunkte und noch kleinere Lobespunkte. Zum Beispiel eine super Klitzekleinigkeit, die ist mir auch in dem Schneegebiet aufgefallen, weil da gibt es viele Türme, in denen man unterwegs geht. Die Questmarker haben keine Höhenanzeige. Ich sehe also nicht, ob der Questmarker über oder unter mir ist, was super nervig ist, wenn du in mehretagigen Gebäuden unterwegs bist. Das nur als kleine Anmerkung, Square Enix. Was ich sehr gerne mag, es gibt keine Mounts in den Städten. Das heißt, keine geklatterten Gebiete, wo jeder mit seinem 20 Meter großen Mount rumsteht und alle Questgeber zustellt, weil das hasse ich in World of Warcraft, dass du diese riesigen Mounts immer überall zu stehen hast in den Städten, die machen das komplette Stadtbild kaputt. Und das ist hier halt erhalten. Dadurch latschst du zwar auch viel, aber es gibt ja eine Sprintfunktion für jeden Charakter. Und deswegen fand ich das nicht so schlimm, deswegen mag ich das sogar eher, weil es gibt auch richtig große Mounts in Final Fantasy XIV. Du kriegst ja, ich habe gespuckt, es gibt ja am Ende von der Quest, der Hauptquest sogar als Belohnung einen Mount, was riesig ist, wenn du das benutzt.
Was denn?
Na, den Walker, den Mech. Hast du den nicht?
Bestimmt, den habe ich dann nur komplett vergessen.
Nicht registriert?
Ich hatte ja diese Riesenpause, dann habe ich den einfach vergessen.
Ja, das kann
ich
sein.
Ich habe nur zwei Schokobons.
Also du hast den auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und ich benutze auch immer noch den Schoko, weil ich den mehr mag.
Einfach. Ja, mein Kritikpunkt an Mounts ist, die sind so langsam, bis man, also wenn man
man muss erst questen.
Genau, man muss Hauptquest erledigen im Gebiet und dann steht irgendwo unten Mount Speed erhöht und selbst dann ist das immer noch nicht unfassbar mega schnell, sondern dann ist es adäquat schnell und vorher, also es gibt natürlich einen Unterschied zum Rennen, aber der ist jetzt nicht so riesig und dadurch, dass man halt viel rumrennt, ist es manchmal ein bisschen ermüdend.
Das stimmt, dem würde ich durchaus zustimmen, der Standard Speed könnte ein bisschen höher sein, ne? Dann hatte ich noch genau die Sache mit den Dungeons. Es gibt ja in dem Spiel.
Die Sache mit den Dungeons.
Ja, wir haben ja über die Dungeons schon geredet, aber eine Sache, die mir, glaube ich, einfach nicht so richtig gut gefällt, ist Storytelling an Dungeons zu binden. Dass manche Dungeons anfangen mit manchmal mehrminütigen, manchmal nur einminütigen, manchmal 30-sekündigen Zwischensequenzen, die für die Story relevant sind, je nachdem, ob es jetzt ein Hauptquest-Dungeon ist oder nicht. Und alle anderen Leute, die diesen Dungeon schon gespielt haben, müssen warten, bis die Leute, die das noch nicht gespielt haben, sich das fertig angeguckt haben. Also kommt ein bisschen auf die Situation an. In so einer Trial zum Beispiel ist einfach ein Kreis um die Leute rum, bis die Cutscenes vorbei sind und erst dann können die Leute aus dem Kreis rausgehen. Oder einer der letzten Dungeons, da kam es mir zumindest so vor, als ob jeder die Cutscene gucken musste, je nachdem, wann sie
genau,
mal kommt.
Genau, da müssen wir mal eure
Da brauchen wir mal eure Expertise. Aber meine Erfahrung war, dass jeder diese Cutscene geguckt hat und davon gab es mehrere im Dungeon. Und dann konntest du erst weitergehen. Und ich bin dann immer hinterher gewesen hinter den anderen, aber hab gemerkt, dass die nicht so weit weg sind, weil die auch immer gestoppt haben für die
Aber wie kann es denn sein, dass du hinterher warst, dann, wenn sie erst
Na, weil die einfach schon wussten, wo sie hingehen und ich aber nicht sofort.
Weil dieses letzte Dungeon, das große letzte Quest-Dungeon, das der Haupt, also ohne die Patches, war es, glaube ich, mit dem Mac, ist doch die
Ja.
Da gibt es halt wirklich viele Cutscenes. Und ich habe dort mehrere Cutscenes nicht gesehen. Und ich habe auch ab dem dritten Boss keine Bosse mehr gesehen. Weil ich habe mir dann Cutscenes angeguckt und als ich aus der Cutscene raus war, waren die Leute alle auf der anderen Seite der Map und haben, also am Ende dieses Dungeons war es so, dass ich einfach nur eine Cutscene nach der anderen hatte, weil immer wenn mir eine Cutscene fertig ist, waren die schon so viel weiter, dass ich teilweise Cutscenes übersprungen habe. Weil in der Zeit, in der ich die eine Cutscene geguckt hätte, haben sie schon den nächsten Boss erledigt. Deswegen, da war es auf jeden Fall so, dass sie es weitergespielt haben.
Also das ist ja auch eine Scheißsituation. Bei mir war es halt, also ich habe jede Cutscene gesehen und ich habe jeden Schritt dieses Dungeons dann irgendwie mitgemacht, auch wenn ich manchmal ein bisschen hinterherlatschen musste, weil ich nicht so richtig wusste, wo es jetzt lang geht. Weil manche Leute sind ja auch irgendwo runtergesprungen, weil sie einfach schon wussten, ah, okay, da geht's lang. Und ich dachte so, ist der da jetzt runtergefallen oder soll ich da hinterher?
Ich bin irgendwann alleine, das ist ein großes Dungeon, ne?
Und der ist riesig. Ich war auch an einem Punkt alleine und dachte so, oh shit.
Okay, ich renne jetzt hier, guck mal, an Cutscene.
Bei einem Boss kannst du zum Glück sagen, teleportiere mich hinterher.
Ah, okay, ja.
Ja, also das, aber auch bei den normalen Dungeons, dieser automatische Druck, der dann im Hintergrund herrscht, dass ich gerade andere Leute aufhalte, den kann ich überhaupt nicht leiden. Ich mag das auch in World of Warcraft nicht. Das gibt's ja da nur recht selten. Aber manchmal sind da ja auch Dungeons und Story verbunden. Und ich find's ja schon seit jeher scheiße, dass das Finale der Story in einem Raid stattfindet.
Ja,
das finde ich ist so, du haust dir deine Inszenierung einfach kaputt dadurch, ist meine Meinung. Und das geht mir hier nicht so viel anders. Ich finde Dungeons und auch cool inszenierte Dungeons, da habe ich ja überhaupt nichts dagegen. Aber ich finde, Cutscenes und Dungeons passen irgendwie nicht zusammen. Auch nicht in Final Fantasy XIV.
Sie haben halt die, also in 14 ist es gefühlt ein weniger, also dadurch, dass sie die Trials haben, habe ich jetzt in Erinnerung, dass es gar nicht so unglaublich lange viele Cutscenes in den normalen Dungeons waren, oder? Vielleicht vertue ich mich da gerade auch so lange her bei mir.
Nee, es sind, glaube ich, auch nicht so viele. Du hast oft eine ganz am Anfang, die den Dungeon ein bisschen einführt, manchmal aber auch einen Storypunkt erwähnt und dann vielleicht vorm letzten Boss nochmal eine. Und ich hatte halt auch schon eine, wo ich vorm letzten Boss mir eine Cutscene angeguckt habe und als ich fertig war mit dem Ding, war der Boss tot.
Ja.
So, also vom Boss habe ich nichts mitbekommen. Und das ist halt auch eine Scheißerfahrung. Also ist es so oder so keine schöne Art und Weise, eine Story zu präsentieren.
Ja, ich muss mir das Ende auf YouTube halt wirklich angucken, weil ich halt einfach die Cutscenes verpasst dann habe. Das war tatsächlich nicht cool.
Nee. Vor allem, weil ja eigentlich dein Charakter da stattfindet.
Genau.
Wobei, eigentlich hättest du es dir nicht auf YouTube angucken müssen. Du kannst nämlich, Inn gehst, dir alle Cutscenes nochmal anschauen, was eine super Funktion ist.
Ja, ich wollte halt einfach auch den Kontext sehen, ne? Weil da ja auch im Gameplay-Dinge passieren. Ja, das und das habe ich alles nicht gesehen. Deswegen,
richtig coole Dinge passieren in diesem letzten
Dungeon. Das war natürlich sehr antiklimaktisch, dass man das Ende dieser Hauptstory auf YouTube sich angucken muss. War aber danach hatte ich nie wieder das Problem. Sie haben halt dieses Trial-System und es wäre, ich würde dir völlig zustimmen. Also von mir aus einfach alle Story-Momente in so ein Trial reinpacken und vielleicht auch diese Trials, ja, die Story-Momente sind, nicht als wiederholbares Farming-Ding nutzen, sondern das sind dann wirklich Sachen, ja, die man für die Quest macht. Dann ist es natürlich auch nötig, dass es halt diese KI-Mitstreiter gibt, die es dann ja mittlerweile gibt für die Dungeons im späteren Add-ons.
Glaube ich, erst ab Shadowbringers.
Genau, weil das Problem ist dann natürlich, wenn du dies nur auf die Story beschränkst, dann würdest du eine halbe Stunde wahrscheinlich jedes Mal warten, bis du oder eine Stunde oder zwei Stunden, ja, bis du was findest.
Ja. Das fand ich übrigens, war überraschend okay. Ja. Also ich musste meistens so 10 Minuten warten, bis ich in einen Dungeon kam. Du als Tank wahrscheinlich noch mal weniger.
Genau,
als Tank
waren das nie mehr als 5 Minuten.
Aber selbst als Damage-Dealer fand ich es noch okay. Hatte ich mit Schlimmerem gerechnet. Und ich hatte auch nie einen Dungeon, wo mal das irgendwie, wo ich festhing oder so. Es ging eigentlich immer ganz gut voran.
Ich habe das Gefühl, dass bei Final Fantasy XIV es konstant diesen neuen Strom an neuen Usern gibt.
Ja,
dass dieser,
ja,
alte,
ja,
Content nie irrelevant, ja, wird, ja, sodass es keine Leute mehr gibt, das spielen. Weil mit jedem neuen Add-on, mit jedem neuen Patch, oh, warte mal, Final Fantasy XIV? Ja, jetzt schon so lange, genau, so gefühlt.
Ja, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich geschrieben habe, hey, first time here, und da haben immer gleich, oder nicht immer, aber oft, mhm, Leute dann auch geschrieben, ja, hey, ich auch.
Ja.
Und du siehst ja auch, also einmal kommt ja eine Anzeige, dass jemand jetzt hier gerade das zum ersten Mal macht und alle kriegen Boni dafür.
Mhm.
Und du siehst ja auch Viewing Cutscene als Status bei den Spielerprofilen.
Ah, ist das so? Okay.
Also wenn du gerade zum Beispiel nicht mehr die Cutscene guckst, weil du schon zum zweiten Mal im Dungeon bist.
Ja, das ist mir nie passiert.
Naja, es gibt halt eine Stelle, wo einfach eine Voraussetzung für eine Story-Quest war, drei andere Quests zu machen, wofür man Dungeons nochmal machen musste, Trials nochmal machen musste. Du musst, stimmt, die Primals ja mehrmals besiegen.
Ja, doch, du hast recht.
Was halt super dumm ist.
Ja.
Aber das war dann das. Also eine Sache, die ich noch sehr erwähnenswert finde, ist der Soundtrack an und für sich. Wir haben schon die Boss-Themes erwähnt, aber auch abgesehen davon ist das super Musik, die in dem Spiel spielt. So wenig ich das Schneegebiet mag, der Soundtrack von dem Ding ist super gut. Es ist sehr melancholisch, diese Pianomusik, die da läuft. Credits, der Credits-Song, der Theme-Song sozusagen, den mag ich auch super gerne. Den habe ich ja zweimal gehört, weil zweimal Credits kamen. Ja, also dafür generell schon mal eine Empfehlung. Selbst wenn ihr kein Interesse habt an dem Spiel, hört euch den Soundtrack an, der ist nämlich super. Ansonsten hättest du Tipps für Leute, die mit Final Fantasy anfangen wollen, mit Final Fantasy 14,
ja,
was
vielleicht
du
noch
vielleicht
Jahr
vorher hättest wissen wollen.
Es kam jetzt halt gerade die News, dass sie das Base-Game updaten werden in einem Patch. Also, wir haben jetzt noch nicht gerade in welchem Patch, aber das ist auf jeden Fall, das wird kommen, dass es halt quasi so eine Abridged-Version geben wird von Realm Reborn selbst, wo man halt statt die 70 bis 90 Stunden dann vielleicht nur 20 bis 30 Stunden. Das wäre natürlich ganz schön, weil also das ist,
glaube ich, meiste ist halt
so 50
wirklich
Stunden davon sind halt Filler,
ja,
wenn nicht sogar noch mehr.
Ja.
Deswegen, das wäre mein Tipp, wenn ihr das noch gar nicht gespielt habt, dann wartet ruhig noch ein bisschen.
Ich möchte übrigens mal dazu sagen, ich habe, bis ich bei den Patches angekommen bin, zu 99% dieses Spiel gespielt als das ist das, was ich mache,
oh, okay,
ohne irgendwas nebenbei laufen zu haben. Also, ja, ich habe mich wirklich aufs Spiel konzentriert, um eben auch mit der Story immer mitzukommen, aha, und sowas. Und weil ich halt auch die Musik genießen wollte. Und erst bei den Patch-Quests habe ich so gemerkt, okay, jetzt will ich einfach nur noch durchkommen.
Ja, ja, ja.
Und da war ja dann auch viel dieses, okay, das ist jetzt super banal, was ich hier mache. Lass, mhm, mich mal schnell damit fertig werden. Auch wenn dann gleichzeitig parallel, wenn dann mal die Story passierte, richtig viel passierte. Aber da habe ich dann auch nebenbei Podcast mal, ja, angemacht oder sowas, weil mir das dann zu viel wurde. Ansonsten wüsste ich auch gar nicht, was man groß. Also da wäre vielleicht auch noch mal der Aufruf an die Community, falls ihr jetzt Tipps habt, wo ihr sagen würdet, das hätte ich gerne einfach vorher gewusst. Mhm. Was ich empfehlen würde, ist ab und zu mal diesen Daily Duty Finder nutzen, weil wenn du kriegst einmal pro Tag, du kriegst einmal pro Tag Bonus XP und zwar richtig krass. Und ich bin halt an eine Stelle, wo ich das, also ich habe das halt die meiste Zeit nicht gemacht und ich kam halt an eine Stelle, wo ich mal ein, zwei Level hinterher questen musste, weil die Hauptstory dieses Level, diese Levelbegrenzung hatte und da war ich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich so dachte, hä? Ich dachte, man kommt hier ohne zu leveln.
Das hatte ich, soweit ich mich erinnere.
Und ich hatte eigentlich Bonus-XP von so einem Item, was ich von Shadowbringers bekommen habe, als Pre-Order-Bonus, glaube ich. Und dem kann man, glaube ich, sehr leicht umgehen, indem man ab und zu einfach diesen Daily Dungeon macht, weil du so viel EP dafür bekommst. Okay. Also ich hatte das wirklich, dass ich da reinging und war halt einfach immer ein Level up dann pro Tag. Mhm. Und das hat das total abgefedert.
Okay.
Das wäre die eine Sache, die mir einfällt. Ansonsten ist es halt schwierig zu sagen, welche Klasse einem gefällt, weil man das halt ausprobieren muss.
Ich hatte gerade noch was Dringendes, was ich als Tipp hatte, aber ich habe es wieder vergessen. Tut mir leid.
Ah, schade.
Ja.
Na gut, ansonsten sind wir, glaube ich, durch.
Ich glaube auch.
Haben jetzt sehr lange über Final Fantasy XIV geredet, aber fand ich mal ganz schön, diesen Eindruck zusammenzufassen, den bisherigen. Heavensward ist etwas, auf das ich mich tatsächlich dann auch freue, aber ich brauche jetzt auch erstmal die Pause. Mhm. Weil ich dann auch ein bisschen Platz für anderes machen will, unter anderem für World of Warcraft Classic, das ja demnächst startet, wo ich auch mal ein bisschen spielen möchte.
Wie heißt der mit World of Warcraft Battle for Azeroth?
Na, das spiele ich ja auch, habe ich ja tatsächlich jetzt gerade ein paar Levels, ich
nur, weil das so auch
paar Levels mal gemacht.
Tom wurde gebrochen, das finde ich immer noch, also es ist so, es bricht mir so ein bisschen das Herz einfach, weil du warst mein World of Warcraft Boy und das ist das erste Add-on nach 15 Jahren, nach 15 Jahren, was du nicht durchgespielt hast in seinem Kern, in seiner Kernerfahrung, oder?
Ja, noch nicht. Ich habe ja nicht alle Add-ons zum Release sofort durchgespielt. Mhm. Ich habe jetzt auch mal aufgehört mit World of Warcraft eine lange Zeit und Wrath of the Lich King zum Beispiel auch erst nachgeholt.
Ach, so früh hast du schon
aufgehört. Aber Cataclysm habe ich zum Release gespielt, Warlords of Draenor zum Release gespielt, Pandaria sowohl zum Release als auch zum Ende, aber in Pandaria habe ich auch alles gemacht. Und Legion war das, was ich ja wirklich jetzt liebte. Was ich zwar auch nicht dann immer zum aktuellsten Stand gespielt habe, aber obwohl. Ich weiß, dass ich den letzten Dungeon wirklich immer zum Release der Raid Wings durch hatte. Und ja, da hatte ich wirklich alles gemacht. Das ist, ja dein Stand jetzt.
Genau, was ich jetzt als erstes Mal in meinem Leben erreicht habe.
Aber ich weiß halt auch, das fand ich halt so faszinierend, als ich mal Slash Plate gemacht habe bei meinem Demon Hunter, nachdem ich mit Legion komplett fertig war. Das waren halt irgendwie nur 30, 40 Stunden oder so. Also auf jeden Fall war es nicht so wahnsinnig viel. Und das fand ich halt voll überraschend, weil das an und für sich sehr kompakt ist. Und ich mag halt, dass die Zeitinvestition, die notwendig ist, um da einzusteigen, nicht so hoch ist. Also ich weiß auch jetzt, dass ich relativ schnell aufs Hauptlevel kommen würde, dass ich relativ schnell durch die Story kommen würde und dann mit den Raids anfangen könnte. Und das halt super.
Ja, leider ja nicht. Du musst ja rufen.
Ja, natürlich. Also so ein bisschen
Battle for Azeroth.
Grinding-Kram steckt mit drin. Ja, aber nun gut. Aber da bin ich tatsächlich sehr gespannt, was sie mit dem nächsten Add-on
machen. Same. Wird ja wahrscheinlich dann nächsten Monat. Wann ist BlizzCon?
November wahrscheinlich wieder. Nehme ich mal stark an. Wenn sie jetzt nicht schon auf der Gamescom was ankündigen, glaube ich aber nicht.
Ich glaube, das haben sie doch letztes Jahr auch nicht mehr gemacht. Nee. Wie war das nochmal immer, dass das bei der BlizzCon ankündigen und auf der Gamescom die Cinematic revealen? Und das haben sie aber
das
in Legion nicht mehr so gemacht.
Bei Legion war ein Cinematic revealed worden, aber es gab ja zwei.
Nee, bei Legion, das war das erste Mal, da haben sie sowohl das Intro, das wurde auf der BlizzCon das erste Mal revealed. Die haben zuerst ihr normales Video und dann das Intro.
Da gab es dann aber noch ein Cinematic.
Was meinst
und das
du?
Haben sie auf der Gamescom revealed.
Was bin
ich mir ziemlich sicher, dass wo Gul'dan vor dem Kristall von Illidan
steht. Ach so, okay. Ja, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Weil
vielleicht bringe ich das aber auch durcheinander, will ich nicht.
Aber das war doch Legion.
Ja.
Ja, Entschuldigung, natürlich. Ich rede von Battle for Azeroth die ganze Zeit.
Ach so, okay.
Tut mir leid, ich habe, dumm.
Ja, Battle for Azeroth war auf der BlizzCon.
Da wurde das erste Mal so komplett gedreht, dass die Gamescom so müssen. Was ich aber auch ganz verständlich finde, weil bei der Gamescom haben sich halt immer hunderttausende Leute davor versammelt, aber die Reaktion, wenn man sich so Videos davon angeguckt hat, waren dann doch meistens relativ subdued, wie es im Englischen benannt wird. Da rasten die Leute bei der BlizzCon wesentlich mehr aus. Das macht mehr Spaß, sich das anzugucken.
So, jetzt haben wir noch mal viel über World of Warcraft geredet. Das soll es jetzt aber gewesen sein mit diesem Podcast über Final Fantasy XIV Realm Reborn. Ich habe keine Ahnung, wie dann der Plan ist, falls wir beide mal in Heavensward durch sind und ob das halbwegs zeitgleich stattfindet. Werdet ihr ja dann sehen. Wir haben beide auf jeden Fall noch Interesse dran und ich hoffe, das war halbwegs erleuchtend für euch, da unsere Eindrücke von zu hören. Vielleicht auch interessant für Leute, die noch überlegen, ob sie einsteigen oder nicht. Wir haben ja zwar so ein paar Sachen, ja, gespoilert mehr oder weniger, aber wenn das zusammenhangslos passiert, bringt euch das, glaube ich, genau gar nichts und das habt ihr nach 2 Wochen wieder vergessen.
Genau.
Es ist
spätestens nach dem 40-stündigen Grind.
Ja, also in seiner aktuellen Fassung ist es ein wahnsinniger Slowburn, dieses Spiel. Vielleicht lohnt es sich wirklich zu warten, bis sie das patchen. Aber man weiß halt nicht, wie lange man wartet.
Genau. Also ich glaube halt, wenn ihr jetzt gewartet habt, die, weiß ich, 5 Jahre, 6 Jahre, dann würde es sich, glaube ich, lohnen.
Auch. Aber was ich halt auch nicht empfehlen würde, ist irgendwie, gibt es das in dem Spiel überhaupt? Ich glaube schon, einen Level-Boost zu kaufen. Ja, ja. Weil wenn du das machst und sofort boostest und mit Heavensward oder so anfängst,
du brauchst ja die Charakter.
Das wäre komplett egal, ja.
Ja, ja. Nee, das funktioniert nicht.
Ja, denke ich nämlich auch. Und ich fände auch, also ich kann mir auch schwer vorstellen, diese Story in YouTube-Videos nachzuholen.
Mhm. Oh, ich muss ja gar nicht, was ich da sagen wollte.
Ja.
War ein das Riesenkompliment an Final Fantasy 14. Es gibt quasi kein Item-Management. Und ich verstehe das bis heute noch nicht so ganz. Ich glaube, ich habe in diesem gesamten Spiel, habe ich, glaube ich, einmal mein Inventar geleert. Wenn überhaupt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es einmal wirklich gemacht habe. Weil wenn du Gegner tötest, die lassen einfach nichts fallen.
Ja, du hast das einfach, genau.
Genau, aber also ich habe halt 6 Beutel oder 5 Beutel oder so aktiv und ich habe immer nur einen von denen voll. Und ich weiß gar nicht, weil ich verkaufe nichts davon, deine Rüstung wird halt separat gestort, aber du hast so wenig Klatter, dass ich habe auch keine Ahnung, was ich da bin. Ich habe, glaube ich, das Spiel noch nie in mein Inventar geguckt.
Weil hast du diese Münzen mal verkauft, die man sich auswählen kann?
Ich weiß nicht, wovon du redest, um ehrlich zu sein.
Das ist ja lustig.
Ich kenne
du hast wahrscheinlich mehrere 100.000 Gil im Inventar.
Ja, aber auch Gil, ich habe mir noch nie was gekauft von diesen Gil.
Das stimmt, ich auch nicht.
Ich habe halt dieses Ganze, mit diesem ganzen Ding habe ich nicht interagiert und ich musste auch nie gucken, was kann ich hiervon verkaufen. Ist einfach, das Ding wird nie voll und das finde ich sensationell. Ich weiß auch nicht, warum das nie voll wird, aber ich finde es großartig, dass das nie voll wird. Okay. Das ist das Allerbeste.
Ja, das stimmt. Man muss sich wirklich um wenig kümmern, so auch um Crafting oder so, ist eigentlich vollkommen nebensächlich.
Keine Ahnung von.
Ich mag aber sehr, dass es auch ein Transmog-System hat, dass du deine Kleidung anpassen kannst.
Das kann ich nicht beurteilen.
Ich habe teilweise so Items, dass ich aussehen kann wie Cloud oder Zidane aus Final Fantasy IX. Das mag ich irgendwie, weil man die dann auch einfärben kann. Nun gut, das soll es jetzt aber gewesen sein. So, weiß jetzt nicht, machen wir wirklich. Ich lüge nicht. Das Glamour-System heißt das. Mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Support und wir hören uns dann beim nächsten Mal mit einem anderen Thema.
Tschüss.
Tschüss.
To all of my children, in whom life flows abundant. To all of my children, to whom death hath passed his judgment. The soul yearns for honor, and the flesh the hereafter. Look to those who walked before to lead those.